Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Und ich weiß genau, warum ihr eingeschaltet habt. Es ist die Woche nach der Tour de France. Es kehrt so ein gewisser Blues ein. Man weiß eigentlich nicht, was man den ganzen Nachmittag so machen soll. Auch abends keine Zusammenfassungen, keine Wiederholungen, kein Gesprächsbedarf. Stimmt aber nicht ganz, denn die Tour de France Femme steht vor der Tür. Die Tour de France der Frauen, mittlerweile zum 5. Mal. Und wir wollen das Ganze zum Anlass nehmen, natürlich analog wie beim Männerrennen, auf die Strecke, auf die Favoritinnen, auf das Rennen insgesamt zu blicken, aber natürlich auch den Blick zurück so ein bisschen zu wagen in die vergangenen 5 Jahre. Was hat sich denn in 5 Jahren Tour de France Femme im Frauenradsport so getan? Und dazu begrüße ich heute 2 Gäste, die den Frauenradsport nicht nur seit Jahren begleiten, sondern auch aktiv mitgestaltet haben. Ladies first, Clara Koppenburg ist bei uns zu Gast. Hallo Clara.
Hallo, danke für die Einladung.
Du warst oder bist Radprofi seit 2015, unter anderem gefahren für Cervelo, für Cofidis, für EF Oatly. Du bist auch 2-mal die Tour de France Femme gefahren, nämlich 2023 und 2025. Gesamt 15. in 2023. Und heute bist du Gravel-Profi, Gravel-Athletin bei Tudor Pro Cycling.
Ganz genau, ja. Bin ein bisschen umgestiegen vom Straßenradsport auf die Schotterpisten.
Ja. Finde ich ganz interessant, würde ich nämlich auch noch gerne mit dir in diesem Podcast drüber sprechen, denn es ist ja eher gerade so dieses Gefühl, alle Frauen kehren auf die mal zurückgetreten oder von der Straße weggegangen sind, kehren auf die Straße zurück wegen der Tour de France. Du bist quasi den anderen Weg gegangen. Ja. Wir haben aber noch einen zweiten Gast bei uns am Mikrofon, und zwar Lukas Hasenauer. Hallo Lukas erstmal.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Und für die, die dich nicht kennen, möchte ich dich natürlich auch kurz vorstellen. Du warst ganz lange Pressesprecher beim Team Sunweb, DSM, Picnic Post NL heißen sie heute. Hast dort auch die Frauen begleitet, das Frauenteam, warst selber auch mehrmals bei der Tour de France Femme vor Ort, verfolgst den Frauenradsport sehr intensiv und bist Host vom Podcast Radio Tour.
Ganz genau, da kennen wir uns ja auch noch her. Kleiner Transparenzhinweis. Wir haben den ja damals zusammen auf die Straße gesetzt sozusagen, bevor es mich dann ins Profifeld und dich zu Roadbike verschlagen hat. Dem Frauenradsport auch heute halte ich noch mehr als nur die Treue. Hab da viel Spaß dran, von der Seitenlinie jetzt zuzuschauen.
Ja, und zuschauen ist ja auch schon das Stichwort. Also mir geht's so, ich gucke die Tour de France der Frauen, ich gucke die genauso wie die Tour der Männer. Also finde ich mindestens mal genauso spannend, muss ich sagen. Manchmal finde ich sogar noch spannender, weil es eben nicht diese 3 Wochen sind, wo man irgendwie weiß, ja, am Ende setzt sich irgendwie der Stärkste durch. Wir hatten jetzt in 4 Jahren 4 verschiedene Siegerinnen und das auch bei teilweise sehr spektakulären Rennverläufen. Also mir fällt da immer so die Tour 2024 ein, als Demi Wollering physisch vielleicht sogar die Stärkste war, aber dann durch diesen Sturz und diesen Zeitrückstand, dass ihr Team nicht auf sie gewartet hat, es am Ende halt doch nicht geschafft hat, die Tour zu gewinnen und das dann eben allein in Alpe d'Huez nicht wieder rausfahren konnte. Ich würde gern am Anfang so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, mal auf diese Rolle blicken, was hat die Tour de France Femme im Frauenradsport bewirkt, also sowohl sportlich als auch medial als auch strukturell. Clara, du als Fahrerin, die diesen, die sage ich mal, im Straßenradsport voll aktiv war, als die Tour de France Femme aufkam. Was hat sich da für euch damals so verändert?
Also ich glaube eigentlich mit der Tour de France Femme hat sich so ziemlich alles einmal auf den Kopf gedreht. Das klingt, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es hat sich schon extrem viel getan. Einfach dadurch, plötzlich wurden Frauenrennen viel mehr angeschaut, viel mehr übertragen. Das Interesse wurde geweckt und viele Menschen haben auch erstmal auch verstanden oder kapiert, wie interessant Frauenrennen eigentlich sind, dass es da wirklich Schlag auf Schlag geht von Sekunde 1 an. Und das ist wirklich hochspannend zum Zuschauen. Und dadurch, dass natürlich viel mehr Leute zugeschaut haben, ist es natürlich für Sponsoren viel interessanter geworden. Und wenn mehr Gelder fließen durch Sponsoren, geht es jeder einzelnen Fahrerin, denke ich mal, deutlich besser. Und das sieht man dann auch in der Leistung. Und so ist eigentlich seit 2022 ist das Niveau im Frauenradsport so dermaßen gestiegen. Also sowohl sportlich eben als auch von den Teamstrukturen her, von allem Möglichen. Und das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, alles der Tour de France zu verdanken.
Hm. Lukas, hast du das ähnlich erlebt, so aus der Teamperspektive, so hinter den Kulissen?
Ja, ich würde auch sagen, dass mit der Tour de France Femmes dann so der Punkt erreicht war, wo auch Teams, die jetzt sowohl Frauen- als auch Männerprogramm hatten, sich dann nochmal mehr dazu fast gezwungen gesehen haben, jetzt dem Frauenprogramm noch ein bisschen mehr Fokus und Anerkennung zu kommen zu lassen. Es ist ja auch kein Zufall gewesen, dass ich dann quasi mit der Saison 2022 mehr in Richtung Frauenprogramm bei uns im Team gerutscht bin, weil eben sowohl die Aufmerksamkeit von außen, die medial aufkam im Vorfeld der ersten Tour de France Femmes, natürlich auch bei meinem Team damals mit Lorena Wiebes als einer der Top-Favoritinnen für den ersten Sieg und das erste gelbe Trikot, natürlich so ein bisschen verständlich, aber auch intern hat man gemerkt, dass da sofort eine gewisse Professionalisierung eingesetzt hat, ein klarer Fokus, nochmal eine klarere Zielsetzung auf die Tour de France Femmes, den ich vorher bei anderen Rennen, ich meine, es gab ja zum Beispiel den Giro als das Highlight bei den Frauen auch schon im Vorfeld und da habe ich nie diese Anspannung auch im Vorfeld intern wahrgenommen, die dann mit der Tour de France Femmes kam.
Hast du das damals klarer, also ich kann mir vorstellen, wenn Männer mit dem Radsport anfangen oder so mit dem sag ich mal leistungsorientierten Radsport, dann auch die Jugend- und Nachwuchsklassen durchlaufen, irgendwann Profi werden, sagen ja alle irgendwie so, oh, irgendwann mal bei der Tour de France mitfahren. Das war ja wahrscheinlich für dich, als du noch, also du bist immer noch jung, aber als du noch sehr jung warst, ja. Um das mal so zu sagen, war das ja wahrscheinlich gar nicht so die Perspektive, oh, ich werde mal irgendwann bei einer Tour de France am Start stehen. Ja. Was war das für dich damals dann, 2023? Ich glaube, da ging es in Clermont-Ferrand, glaube ich, los, wenn ich es richtig weiß. Was war das für dich für ein Gefühl, der auf einmal steht da überall Tour de France über dem Startbereich und man geht bei der Tour an den Start?
Ja, das war natürlich Wahnsinn. Also ich bin recht spät zum Radsport gekommen, habe deswegen auch nie jetzt so als kleines Kind schon irgendwie mitgefiebert oder sonst irgendwas. Und trotzdem wusste ich, was für einen Stellenwert die Tour de France hat. Und ich meine, es war in dem Sinne, war es das erste Mal, dass ich die Tour de France gefahren bin. Aber wenn wir uns zurückerinnern, gab es immer dieses La Course by Le Tour de France. So. Das waren diese Eintages-, manchmal auch Zweitagesrennen, wo wir damals schon gesagt haben, oder wir wurden immer gefragt, also wenn man jetzt sich vorstellt, sagt irgendwie, ja, ich bin Clara und ich bin Radprofi, ist eigentlich die erste Frage ist, oh, fährst du dann auf die Tour de France? Die zweite ist dann, und wie sieht's mit Doping aus? Aber die erste Frage ist eigentlich immer, boah, fährst du auf die Tour de France? Und bis 2022 musste halt jeder irgendwie so ein bisschen rumdrucksen und sagen, ja, also wir haben dieses Eintagesrennen und so weiter, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer 3-Wochen-Tour. Und ab 2022 konnte man dann wirklich sagen, so, ja, wow, ja, wir fahren die Tour de France auch und die wird auch immer irgendwie auch immer einen Tag länger oder sonst irgendwas. Und als ich dann am Start stand, allein, ich weiß noch, ich bin damals, ich wohne bei Basel und konnte mit dem Zug anreisen und schon überall, sobald man in Frankreich war, also ich habe wirklich direkt zur französischen Grenze, waren dann schon Tour de France-Schilder, Tour de France Femme und in Clermont-Ferrand war wirklich so viele Plakate und alles und das war einfach ein Wahnsinnsgefühl, dass man jetzt da Teil davon ist, ja.
Ich fand ja auch eigentlich diesen Move ganz clever, das so wirklich in die Woche nach der Tour de France der Männer zu packen. Also ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, da fallen ja viele irgendwie in so ein Loch. So drei Wochen lang war ja der Alltag irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt Radsportfan ist, was wir alle sind, ist man ja schon sehr stark, richtet man sich ja danach und auf einmal fällt es irgendwie weg und ich fand es auch damals eigentlich ganz charmant, dass man die erste Frauentour 2022 direkt auf den Champs-Élysées gestartet hat. Ja. Also an dem Tag, wo die Männer da ankamen, gab es quasi das erste gelbe Trikot für die Frauen. Und ich finde es auch gut, dass man dieses La Course, was du genannt hast, das war ja oft dann irgendwie eine Etappe in den Alpen, kann ich mich mal erinnern. Ja. Da fuhren die Frauen dann, glaube ich, einen Tag vorher oder sogar am selben Tag einfach eine ähnliche Etappe. Ja. Aber eigentlich war die Aufmerksamkeit war ja voll auf den Männerrennen. Voll auf das Männerrennen gerichtet und jetzt hat das Frauenrennen einfach so seinen eigenen Stellenwert.
Absolut, ja.
Wobei ich auch sagen würde, dass das eine gewisse Herausforderung zumindest für PressevertreterInnen mit sich bringt. Ich habe häufig dann im Nachgang der Männertour dann auch mit JournalistInnen Kontakt gehabt, die gesagt haben, naja, die vierte Woche in Frankreich, die bekommen wir jetzt nicht noch irgendwie in unseren Zeitplan. Und da leidet dann vielleicht auch so ein bisschen die breite Berichterstattung dann so ein bisschen drunter, weil es dann doch einfach für die, während es für uns vor dem Fernseher total cool ist, jetzt noch weiter Radsport auf höchstem Niveau zu sehen, für die PressevertreterInnen bringt das natürlich so ein bisschen Probleme mit sich, logistischer Natur, dann da noch ein weiteres Rennen hinten dran zu haben. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr ist ja da so eine Woche dazwischen. Ich glaube, das so ein bisschen Luft ranzulassen, um auch den JournalistInnen so Zeit zu geben, sich mal zu erholen, die Teams auszutauschen und so, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weil fürs Rennen selber ist es wahrscheinlich auch einfacher, das zu trennen, um einfach die ganze Organisation, Sicherheitsmaßnahmen, das Ganze drumherum einfach so ein bisschen zu entkoppeln. Aber klar, vor der Warte ist es natürlich deutlich aufwendiger. Clara, du hast ja schon gesagt, ich glaube, es gibt so auch dieses Fußballer-Zitat aus den 90ern, die Spitze ist breiter geworden, oder ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Andi Möller war es. Das finde ich im Frauenradsport wirklich beeindruckend. So, das erste Jahr hatte man ja das Gefühl, okay, Annemiek van Vleuten, wer sonst?
Ja.
Dann war sie irgendwie weg, dann war Demi Wollering, hat dann 2023 die Tour gewonnen, haben auch alle gedacht, okay, Demi, wer sonst? Dann auf einmal gewinnt Kasia, Nivia Doma und letztes Jahr eben Pauline Ferrand-Prévot. Ich finde, da sieht man ja schon extrem, also zum einen ging es ja teilweise super knapp zu, aber zum anderen so dieser Wechsel immer wieder eine andere Siegerin, das ist ja auch so ein Qualitätsmerkmal des Frauenradsports, dass es eben nicht wie bei den Männern, ja, du weißt eigentlich, Pogacar gewinnt, wenn er nicht stürzt oder krank wird.
Ja, ich finde, das macht es extrem spannend, weil selbst wenn man mich jetzt fragen würde, wer ist die Favoritin dieses Jahr, also ich denke, zu der Frage kommen wir eh noch, aber es ist so schwer, das auszumachen, weil es gibt so viele, so starke Fahrerinnen und dann ist ja auch am Ende nicht einfach nur die einzelne Fahrerin dafür verantwortlich, sondern da muss man auch das Team in Betracht ziehen und welche Teams sind am stärksten aufgestellt, welche Teams gehen vielleicht wirklich nur aufs GC, welche wollen aber noch die Sprintwertung gewinnen oder sonst irgendwas, das ändert dann die ganze Dynamik im Rennen und so bleibt für mich die diesjährige Tour de France komplett offen, was die Siegerin angeht. Natürlich hat jeder so seine Geheimfavoriten und so weiter, aber ich denke, die letzten 4 Jahre haben gezeigt, dass es absolute Überraschungseffekte gibt. Natürlich, wir hoffen alle nicht auf Defekte, Stürze oder Krankheiten. Haben wir jetzt auch bei den Männern natürlich dann gesehen, dass es sonst sehr schnell gehen kann. Aber ich glaube, das wird extrem spannend. Und wie du sagst, also die Bandbreite ist einfach riesig. Und das zeigt eben auch, ich finde auch, dass die Teams immer besser aufgestellt sind. Es gibt nicht mehr dieses eine dominante Team. Also klar, FDJ ist dieses Jahr extrem stark und die werden auch weiterhin gute Fahrerinnen einkaufen und immer stärker werden. Aber ich finde wirklich, dass es andere Teams auch taktisch so gut machen und die wirklich herausfordern und dadurch wird es eine extrem spannende Tour.
Wie ist denn das so hinter den Kulissen? Ich habe immer den Eindruck, dass strukturell hinter den Teams dann doch aber immer noch sehr viele Männer stecken. Also ob das dann die sportliche Leitung ist oder die Trainer oder der ganze Staff. Habt ihr da auch über die Jahre einen Wandel erlebt, dass da auch, sage ich mal, das Team hinter dem eigentlichen Team weiblicher wird? Oder ist das sowieso gar kein Thema und ich erfinde da jetzt gerade eine Story, die so eigentlich gar kein Thema ist innerhalb der Bubble?
Also ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Also ich habe angefangen eben 2015, 2016 und da hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass irgendeine Frau im Team eine hohe Rolle quasi hat. Das war hat man gar nicht drüber nachgedacht. Und dann zunehmend, ich glaube 2021 bei Rally hatte ich erstmal eine sportliche Leiterin. Dann 2022, 2023 waren wir bei Cofidis das einzige Team mit einer Mechanikerin als Frau. Und was ich glaube, jetzt die meisten Frauen in den Teams sind vor allem im Bereich Nutrition, würde ich sagen, weil unter Frauen, also das Thema Ernährung ist einfach extrem wichtig und ich glaube, da braucht es immer mal wieder auch so eine Bezugsperson, eine Ansprechperson und ich glaube, da sind Frauen untereinander, haben vielleicht ein besseres Verständnis oder wissen, wie wir uns in dem Moment fühlen oder natürlich hat jetzt eine Frau im Bereich Ernährung oder so Körperbild und so weiter ganz andere Voraussetzungen als jetzt ein Mann. Ich glaube, das sind eigentlich so die, wo wir am meisten Frauen besetzt sehen. Aber ich sehe auch immer mehr, also es werden auch immer mehr Fahrerinnen zu sportlichen Leiterinnen, also Ex-Fahrerinnen. Man sieht es jetzt in vielen Teams, also auch bei FDJ, die Lieselott oder früher die Anna van der Breggen, die jetzt wieder zurückgekommen ist. Und ich finde das total schön, weil ich glaube, am Ende macht es die Mischung. Also Männer als auch Frauen haben jeweils ihre eigenen Stärken und Charaktere und so weiter. Und wenn das dann zusammenkommt, ich glaube, das ist dann die perfekte Mischung. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass immer mehr Frauen auch in Führungspositionen in Teams sind.
Ja, ich kann da vor allem natürlich aus meinem Team sprechen. Da ist es zumindest im HQ, also im Servicekurs, schon so gewesen, dass da relativ pari quasi die Geschlechter verteilt waren. Also sowohl was die Führungen der Teams in dem Team angeht, als auch so die Mitarbeitenden waren auch viele Frauen. Aber im Race-Staff würde ich sagen, eher wenn dann bei den Soigneuren hatten wir ein paar Frauen auch dabei, die dann aber sowohl für Männer als auch fürs Frauenteam gearbeitet haben, aber so Mechaniker habe ich jetzt bisher nur männliche kennenlernen dürfen und was mir auch aufgefallen ist, viele Teams haben halt weibliche Pressesprecher oder zumindest viele Pressesprecherinnen im Marketing oder so, da sind auch noch einige Frauen vertreten, aber gerade so was der Race-Stuff angeht, da würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben, um da ein bisschen mehr Mischung zu kreieren, aber vielleicht kommt das ja, wenn dann auch Ex-Profis sich dann irgendwie entscheiden, vielleicht mal in so eine Richtung zu gehen und dem Team irgendwie die Treue zu halten, dass da vielleicht dann auch mal sich eine Ex-Fahrerin als Mechanikerin probiert oder so, wäre ja irgendwie auch mal eine ganz coole Geschichte.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da über die Jahre auch hinter den Kulissen einfach auch mehr Jobs entstanden sind. Ich meine, wenn sich der ganze Sport professionalisiert, du hast gerade schon gesagt, Pressesprecher, gut, Mechaniker, Mechanikerin hat man vorher immer gebraucht, aber jetzt hat man vielleicht 5 statt 3. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass da auch die Teams nicht nur, was die sportlichen Fahrerinnen angeht, sondern auch wirklich in den Behind the Scenes einfach viel, viel größer geworden sind, dass da auch bessere Gehälter gezahlt werden, dass der Job, 365 Tage im Jahr gefühlt unterwegs zu sein, dann auch einfach besser bezahlt wird und attraktiver geworden ist.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass für manche Menschen, die sich irgendwie für Radsport interessieren, vielleicht der Männerradsport gar nicht so interessant ist und sie jetzt aber sehen, cool, da sind so inspirierende Frauen, mit denen möchte ich gerne irgendwie arbeiten und dass das vielleicht auch nochmal eine Tür ist, wo jetzt Leute, wo einfach auch Geld im Frauenradsport verdient werden kann, mehr als früher auf jeden Fall, dass da auch Leute gezielt sagen, oh, ich würde gerne im Frauenradsport arbeiten und dass das früher einfach noch nicht so der Fall war, weil es finanziell vielleicht noch nicht so attraktiv war, da am Rande eines Teams zu arbeiten.
Das ist ja jetzt, sage ich mal, was wir gerade besprochen haben, alles irgendwie relativ positiv, der Tour de France Femme zuzuschustern. Ich persönlich finde aber irgendwie, oder ich glaube, es geht nicht nur mir so, die Tour de France ist natürlich, und die ASO als Veranstalter im Sport sehr, sehr mächtig, im Radsport sehr, sehr mächtig und natürlich damit, das hat jetzt, haben diese 5 Jahre gezeigt, auch im Frauenradsport sehr, sehr mächtig. Habt ihr so, sowohl als Fahrerin als auch als Teammitverantwortlicher, so Schattenseiten erlebt oder Baustellen, die sich da auftun, wenn sich alles extrem auf die Tour de France konzentriert und gefühlt, also bei den Männern wird ja manchmal eine ganze Saison anhand der Leistung bei der Tour de France festgemacht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr war. Wie habt ihr das sowohl als Fahrerin als auch als Mitarbeiter eines Teams erlebt?
Ich finde jetzt, also in meinem Fall, natürlich möchte jede Frau irgendwie die Mannschaft quasi machen für die Tour de France. Also natürlich ist es von jeder schon das Saisonziel, dass man es erstmal in die Top 7 quasi schafft, damit man da mitfahren kann. Und trotzdem würde ich sagen, dass noch viele wirklich auch die anderen Rennen genauso ernst nehmen und dort genauso gut fahren möchten. Und ich finde, man hat es jetzt bei den anderen Rundfahrten, bei Vuelta oder Giro gesehen, da sind trotzdem wirklich die Top-Fahrerinnen am Start. Vielleicht macht jetzt nicht jede Top-Fahrerin alle 3 oder vielleicht auch nur eine oder 2 oder so, aber jede Grand Tour war super besetzt. Und deswegen habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so empfunden. Natürlich möchte man, wenn man, sobald man weiß, dass man für die Tour in Frage kommt, spezialisiert man sich darauf. Aber trotzdem geht die Saison davor und danach noch weiter. Und ich finde, gerade bei uns Frauen ist zum Beispiel auch, sind die Klassiker auch, haben einen riesen Stellenwert. Und was ich eher so fand, dass nach der Tour ist es so ein bisschen immer abgeebbt irgendwie so, was Rennen angeht. Also der August ist schon sehr, sehr ruhig, was den Rennkalender angeht. Aber dann, wenn man sich dann wieder für die Weltmeisterschaft oder Europeans oder sowas vorbereitet, dann sind da auch nochmal 2 Saisonhöhepunkte. Aber grundsätzlich ist es schon so, Klassiker sind riesig und dann Tour de France, so wie die anderen 2 Grand Tours. Und dann ab August wird es dann ein bisschen ruhiger. Aber ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass es viele Fahrerinnen gibt, die das ganze Jahr nur irgendwo heimlich trainieren und dann nur zur Tour de France rauskommen. Da gibt es vielleicht 1, 2 oder so. Und der Rest ist wirklich irgendwie übers ganze Jahr aktiv und auch auf dem Höhepunkt, würde ich sagen so.
Da kommt die Werbekarawane.
Bevor wir mit der Podcast-Folge weitermachen, ein kurzer Hinweis von unserem Showpartner Join. Ihr kennt Join ja mittlerweile aus unserem Podcast. Das ist eine KI-basierte Trainings-App, die euch euren Trainingsplan für eure Saisonziele maßschneidert. Und die Workouts, die euch in Join vorgeschlagen werden, die könnt ihr mit eurem Garmin, eurem Wahoo, eurem Hammerhead-Radcomputer synchronisieren. Und da hat Join jetzt eine Erweiterung seiner Auto-Sync-Funktion vorgestellt. Und zwar, wenn ihr eine Einheit verändert, also ihr der App zum Beispiel sagt, oh, ich fühle mich heute nicht so gut, ich hätte lieber den leichteren Tag oder boah, ich habe heute die Beine meines Lebens, ich will heute richtig hart Intervalle fahren, dann könnt ihr das ja in Join relativ einfach anpassen. Und dann wird das Ganze in Sekundenschnelle auch jetzt auf euer Gerät synchronisiert. Also ein bereits geplantes Training, wenn ihr das ändert, wird jetzt blitzschnell umgestellt. Ich finde das ziemlich cool, weil ich kenne es manchmal, ich stehe dann vor der Haustür, will irgendwie losfahren, will das Workout starten und dann ist das aber irgendwie doch nicht das, was ich jetzt eigentlich fahren wollte. Muss dann wieder hoch in die Wohnung, muss dann wieder alle Geräte im WLAN miteinander verbinden. Alles ein bisschen umständlich und mit der neuen Autosync-Funktion klappt das alles ein bisschen einfacher und ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt weiter mit der Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane.
Ja, ich glaube, von der medialen Aufmerksamkeit kulminiert das schon viel auf Klassiker und dann die Tour. Ich glaube, da hängen die anderen beiden Grand Tours noch so ein bisschen hinterher, wobei ja die RCS jetzt auch den Giro der Frauen übernommen hat. Ich glaube, das hat auf jeden Fall nochmal für einen Schub auch da gesorgt. Auch der neue Platz im Kalender in diesem Jahr hat, glaube ich, da sein Übriges getan. Und ich glaube, der Kalender spielt natürlich eine Rolle, wie Clara es auch gerade schon gesagt hat. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Highlights, aber die sind dann immer einfach top besetzt und ich glaube, davon profitiert der Frauenradsport dann in der Außendarstellung auch, weil wir haben es jetzt bei den Männern, dass irgendwie Pogacar und Vingegaard nur bei der Tour aufeinandertreffen und die Frauen treffen sich bei den Klassikern und, wie Clara ja auch schon gesagt hat, häufig dann mindestens bei zwei Grand Tours mal. Das heißt, man kann irgendwie die Topfahrerinnen gegeneinander das ganze Jahr über mal sehen und ich glaube, das ist ja eigentlich dann wiederum positiv. Ich glaube, der Kalender kann durchaus noch ein bisschen sich verändern in den nächsten Jahren, aber so wie es jetzt ist, profitiert er auf jeden Fall davon, dass man ständig die Besten gegeneinander fahren sieht. Das ist, glaube ich, für Zuschauer auch so attraktiv, weil dann eben viele Rennen attraktiv sind und nicht wir darauf die ganze Zeit warten, was passiert bei der Tour, sondern man kann schon bei der Vuelta das erste Mal nach den Klassikern wieder mitfiebern. Man kann beim Giro dann schon gucken, was hat sich seit der Vuelta getan. Und ich glaube, für Storytelling ist das auch gar nicht so schlecht.
Ich denke halt auch, dass unsere Touren oder unsere Grand Tours lassen das natürlich auch zu, dass man zwei auch oder auch drei pro Jahr fährt, weil wir haben einfach maximal 10 Tage und nicht 3 Wochen. Also wenn ich habe das letztes Jahr oder die Jahre, ich bin auch oftmals alle 3 oder mindestens 2 gefahren und das steckt man natürlich viel besser weg als jetzt 2 mal 3 Wochen oder sowas. Und auch sonst, wir haben jetzt nicht mehr so viele große Rundfahrten. Also es gibt dann mal hier noch 3 Tage oder da mal noch 4 Tage oder so. Aber ich meine, die Männer, die haben natürlich dann irgendwie noch, also selbst Tour de Suisse bei den Männern länger, dann Tour of Alps, Tour de Dauphiné, alles Mögliche, gell? Und bei uns hat es dann doch nicht so viele hoch angesehene Rennen oder auch große Rundfahrten. Und deshalb, glaube ich, packten sich dann doch eben oder sammelt sich dann so die Elite dann eben doch immer bei den ähnlich gleichen Rennen. Und das macht es dann recht interessant, weil man dann immer den direkten Vergleich hat.
Ja, es gibt diese klassischen Vorbereitungsrennen einfach noch nicht so Dauphiné vor der Tour oder Tirreno Adriatico dann auf den Giro hin und so, sondern die Frauen, die treffen dann halt viel dann eben gleich bei den Highlights aufeinander und nicht schon im Vorfeld bereiten sie sich dann mit 12 verschiedenen Wegen irgendwie darauf vor.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, die oder Clara, du hast es angesprochen, das Thema Professionalisierung. Und der Fokus so auf die Tour de France, auch das Thema Gewicht hast du jetzt schon angesprochen. Da gab es ja letztes Jahr eine sehr große Diskussion um Pauline Ferrand-Prévot, die Tour gewonnen hat, die ja sowieso schon eine sehr kleine und sehr zierliche Fahrerin ist. Ich glaube, das darf man so sagen. Ich meine, sie hat letztes Jahr dann nochmal 4 Kilo verloren in Vorbereitung auf die Tour. Und das wurde dann so im Nachgang, fand ich, hat das so ein bisschen ihre Leistung, die sie da gebracht hat, irgendwie überlagert. Sie sei ein schlechtes Vorbild, würde Magersucht irgendwie promoten. Ich fand das irgendwie ein bisschen, ich habe mich damit schwer getan, so sie da so an den Pranger zu stellen, weil ich habe jetzt so früher an Bradley Wiggins oder Garen Thomas gedacht, die haben auch vom Winter zum Sommer 8 oder 10 Kilo verloren. Remco Evenepoel hat jetzt dieses Jahr auch deutlich Gewicht verloren, um bei der Tour leistungsfähiger zu sein. Und alle sagen, oh krass, wie die sich auf den Punkt vorbereiten können und alles. Ja. Also da wird irgendwie so mit zweierlei Maß gemessen. Und du bist ja letztes Jahr dann im Zuge dieser Diskussion auch auf Instagram mit einem Post rausgegangen, weil du ja auch selber mit dem Thema Gewicht und ja auch, ich glaube auch Essstörung, glaube ich, ist, glaube ich, das richtige Wort. Bist du ja da auch sehr, sehr offen mit umgegangen. Wie hast du diese Diskussion um Pauline und generell um dieses Thema im Frauenradsport erlebt?
Ja, ich meine, es hat schon ein paar Tage vor der Tour eigentlich angefangen, wo dann alle ihre Bilder gemacht haben, gell? Und man hat sich dann untereinander, das ist einfach so bei Frauen. Ich glaube, sobald man aufeinander trifft, dann ist da wieder so der Scannerblick ein bisschen eingeschaltet und man vergleicht sich so ein bisschen untereinander. Und alle haben Pauline gesehen, wie austrainiert und aber eigentlich auch schon ausgezehrt sie ist. Und dann kam eigentlich sofort, also ich bin fürs französische Team gefahren und alle lieben Pauline in Frankreich. Man hätte es erleben müssen, wie alle hinter Pauline stehen und überall Schilder. Es war wirklich großartig. Und trotzdem hat es eben diese Schattenseite gehabt, dass man ihr vorgeworfen hat, ja, das sei kein gutes Vorbild für junge Athleten. Und sie ist damit ein bisschen über den Punkt hinausgegangen mit der Gewichtsabnahme und so weiter. Und aber wie du jetzt eben auch gesagt hast, sie wird davor fast fertig gemacht. Und jetzt beim Beispiel Remco Evenepoel, alle sagen, boah, das ist eben so stark. Also er hat dieses eine Ziel vor Augen und macht alles dafür und hat jetzt 4 Kilo verloren und so weiter. Und da wird es eher so bejubelt. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man seinen Körper in irgendeine Krankheit reinbringt oder dass man sich dazu, dass man eben Leute forciert, dass, oder ja, zur Gewichtsabnahme oder dass dann da solche Red S oder Essstörungen oder so entstehen. Aber am Ende ist wirklich, Radfahren hängt einfach mit unserem Gewicht zusammen und ich denke, wir alle Sportler gehen immer an ihre Grenzen, sei es im Training, sei es bei der Ernährung oder auch der Recovery. Also wir versuchen einfach überall das Maximum auszuschöpfen und das hat sie halt genau gemacht. Also sie war ja 1-2 Monate wirklich die ganze Zeit in der Höhe, hat da wirklich so auf ihre Ernährung geachtet, hat aber auch wirklich gesagt, sie hat das alles also Vorbehalt gemacht und hat das alles mit ihrem Team abgesprochen, war wirklich die ganze Zeit an der Hand von Experten, sodass es nicht in irgendwas abrutscht. Und wenn man sie die letzten Jahre verfolgt hat, dann hat man auch gesehen, dass sie auch das hat sie jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, diese rasante Gewichtsabnahme, sondern sie hat es ja auch schon für die Olympischen Spiele gemacht und für mehrere andere Rennen. Und das Gute bei ihr ist einfach, dass man sieht, okay, sie erholt sich dann auch schnell wieder. Innerhalb von 1-2 Monaten hat sie das Gewicht dann auch wieder drauf. Und das zeigt ja, dass sie nicht in so einer Essstörung drin ist, sondern dass sie das dann wirklich rein für den Erfolg macht. Am Ende ist es jedem selber überlassen, denke ich, was man davon halten soll. Jetzt aus meiner Sicht oder wenn ich es auf mich beziehe, für mich sind solche Themen oder sowas dann immer schwer anzusehen. Gerade solche Sportlerinnen, mir tut es dann einfach im Herzen weh, weil ich mich dann an meine Zeit so zurückerinnere. Oder es ist fast wie so ein bisschen, es triggert mich fast so ein bisschen, würde ich sagen. Weil ich nie genau weiß, was geht im Kopf der Athletin vor. Ist es wirklich bewusst und sie kommt da schnell wieder raus? Oder ist es so ein langer Prozess wie bei mir, der dann wirklich mit vielen Nachfolgen verbunden ist und eben auch mit extremen mentalen Problemen und dann auch Abgrenzungen zur Familie oder sonst irgendwelchen Sachen. Von daher sind für mich solche Athletinnen sind einfach schwer in dem Moment anzuschauen, weil ich eben dann so ein Mitgefühl habe und einfach hoffe für die Athletin, dass sie da einen schnellen Weg wieder rausfindet.
Hast du das Gefühl oder habt ihr beide das Gefühl, dass sich das durch diese Professionalisierung im Frauenradsport und diesem Fokus auf die Tour de France, die wird ja nun mal meistens in den Bergen entschieden und in den Bergen, du hast es auch schon gesagt, Watt pro Kilo sind einfach der heilige Gral oder wird zumindest von vielen immer noch als der heilige Gral angesehen und lässt sich sicherlich auch physikalisch nicht ganz wegleugnen, dass je leichter man ist, desto leichter kommt man den Berg hoch. Habt ihr das Gefühl, dass sich das jetzt intensiviert hat in den letzten Jahren? Also gab es dieses Thema Essstörungen, also gab es sicherlich schon vor, bevor die Tour de France Femme am Start war, aber habt ihr das Gefühl, das ist noch intensiver geworden oder setzen sich die Teams mit diesem Thema jetzt auch mehr auseinander und geben den Fahrerinnen eben Expertise an die Hand, dass sie eben, ja, leicht und leistungsstark, aber gleichzeitig auch körperlich als auch geistig gesund bleiben?
Ja, also es hat sich extrem viel getan. Also als ich angefangen habe, da haben wir nie auf unsere Ernährung groß geachtet. Oder wenn man mal ein bisschen zu viel hatte, dann wurde da so, hey, jetzt hast du also ein bisschen in die Wange gezwickt und gesagt, so, jetzt muss man aber wieder ein bisschen jetzt im Training nichts mehr essen oder so. Mhm. Lauter so Sachen. Aber jetzt mittlerweile, ich würde eben auch an für sich sagen, seit 2022, wo Teams einfach professioneller sind und eigentlich jedes Team hat mittlerweile eine Ernährungscoach oder sowas dabei oder jetzt auch vermehrt mit Köchen im Team oder sonst irgendwas, die wirklich darauf achten, dass jede Fahrerin immer zu genau dem zu den Energien kommt, die sie braucht. Da kriegt dann wirklich jede Fahrerin nach der Etappe mit dem Namen drauf das Recovery Meal mit abgemessenem Reis oder Omelette oder was auch immer. Und mittlerweile ist es eher, ich empfinde es eher so, dass die Teams und vor allem eben die Ernährungsberater im Team die Fahrerinnen wirklich dazu ermutigen, viel, viel, viel zu essen, um einfach wirklich das zu vermeiden, aber ihnen auch klarzumachen, hey, ein Kilo mehr oder weniger auf der Waage macht am Ende an so einem langen Berg vielleicht 6 Sekunden aus, ja, aber du hast viel mehr Substanz, du hast viel mehr Kraft, du bist in den anderen 7 Etappen, wo es auch mal punchy ist, wo mal Wind sein kann oder sonst auf Abfahrten, du gewinnst dadurch eigentlich viel mehr, anstatt dass du diese 6 Sekunden am Berg verlierst. Und ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz und man wird wirklich ermutigt von Anfang an, schon im Dezember-Trainingslager, die jungen Fahrerinnen werden mit sogenannten Trash-Days oder so trainiert, wo man im Training eigentlich alle Gels und Riegelpapierchen und so sammeln muss und dann am Ende vom Training wird das in jede Fahrerin macht das dann in ihr eigenes Tütchen und dann wird es ausgelost und dann die, wo am meisten gegessen hat, gewinnt dann so ungefähr. Also das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes System, dass man auch mal den Überblick dafür bekommt, wie viel man im Training alles essen muss. Mhm. Oder jetzt mittlerweile gibt es so viele Apps, die verbunden sind mit dem Training, also wo du dann schon morgens, du wachst auf und du klickst auf die App, die sich mit deinem Trainingsplan verbunden hat und dann spuckt sie ganz genau aus, was du zu welcher Uhrzeit, wie viel Gramm Kohlenhydrate, Fett und Proteine du essen musst. Und dahinter, das ist nicht nur einfach eine KI, sondern dahinter stehen meistens die Ernährungsberater vom Team, die dann noch füttern können, diese App. Und mit dem Ziel entweder, okay, ein bisschen Zunahme, ein bisschen Abnahme, gleichbleibend. Und so kann, wenn man sich dann an diese App hält, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, denke ich. Und ich finde, das ist ein super Ansatz, ja.
Ja. Man sieht ja auch oft dann so diese Bilder, wo die, sowohl bei den Männern als auch den Frauen, wo die Fahrer dann beim Frühstück oder bei ihren Hauptmahlzeiten dann auf die Waage wirklich so jedes Gramm Haferflocken gefühlt irgendwie drauflegen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es jetzt nicht dieses, oh Gott, ich darf nicht zu viel essen, sondern dieses, ich muss halt gucken, dass ich genug esse. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, gerade während so einer Tour de France, ich weiß nicht, wie da der Kalorienverbrauch bei den Frauen ist. Die Etappen sind ja meistens ein bisschen kürzer, aber das geht ja auch wahrscheinlich Richtung 5, 6, 7, 8.000, je nach Etappenprofil. Und das ist ja dann schon auch schwer, so viel zu essen und auch Tag für Tag so viel zu essen, weil man wird ja immer müder, man hat vielleicht auch einfach keinen Appetit mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es eher so nicht dieses ist bloß nicht zu viel, sondern ist, guck, dass du halt wirklich auf genug Nahrung kommst.
Ja, absolut. Also man wird wirklich dazu fast ermahnt quasi, dass man wirklich genug isst. Also sowohl als auf dem Fahrrad, im Rennen selber. Uns wurde gesagt, wenn du nicht mindestens 100 Gramm Carbs pro Stunde isst, dann bist du einfach nicht konkurrenzfähig. Und wofür machst du dann das ganze Training? Wofür machst du all die Aufopferungen, wenn du es dann am Ende im Rennen, wenn es dann daran liegt, dass du nicht jede 20 Kilometer ein Gel isst oder so? Warum machst du dir deinen eigenen Erfolg damit kaputt? Es ist ja eigentlich so einfach. Also und dann, dass man eben auch im Alltag, und ich glaube, dass da spielen dann auch wirklich wieder die Köche eine große Rolle, weil wenn ich mich zurückerinnere an vor 4, 5 Jahren oder 5, 6 Jahren, wenn man dann wirklich aufs Hotelessen angewiesen war und es einfach wirklich für 10 Tage lang verkochte Nudeln mit einer wässrigen Tomatensauce gab, dann fällt es einem dann schon sehr, sehr schwer, da 10 Tage lang sich da durchzubeißen. Und jetzt mittlerweile die Köche oder Köchinnen, die verkünsteln sich fast schon. Dann gibt es jeden Tag was anderes und dann gibt es auch immer noch ein Dessert und so weiter. Also und das macht es dann natürlich viel, viel einfacher. Ja.
Mhm. Lukas, Bei den Männern gab es jetzt auch die Diskussion um teilweise schlechte Hotels. Ich glaube, von Bettwanzen, schlechten oder nicht funktionierenden Klimaanlagen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Team es war. Ich glaube, Uno X. Die haben, glaube ich, dann sogar draußen auf dem Balkon gepennt, haben ihre Betten da rausgestellt. Wie hast du das? Also hat sich auch das bei der Tour de France der Frauen über die Jahre verbessert, dass auch so der Hotelstandard ein anderer wurde? Oder schläft man da manchmal trotzdem noch in irgendeinem schlechten Landhotel mit einem halben Stern?
Ich habe das Gefühl, da gab es nie so einen richtigen Unterschied. Das war von Anfang an gleichwertig. Also die goldene Regel der ASO ist ja auch so ein bisschen, dass alle Teams am Ende der Tour auf die gleiche Anzahl von Sternen kommen sollen. Also wird rotiert, dass jeder mal ein Misthotel, sage ich mal, hat. Und ja, die Erfahrungen habe ich auch gemacht. Also da ist die ganze Bandbreite dabei, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich glaube, das macht gar nicht so den großen Unterschied. Ich glaube, vermutlich wird es jetzt auch bei den Frauen mehr und mehr darum gehen, dann halt so wenig dem Zufall zu überlassen wie möglich. Bei den Männern gibt's ja dann die Matratzen, die mitgefahren werden, eigene Luftfilteranlagen, eigene Klimageräte und so, die ja scheinbar bei UAE auch den Hotelstrom in die Knie gezwungen haben, weil man da so viel Technik noch mitgebracht hat. Und ich glaube, dass wir das bei den Frauen jetzt auch zunehmend sehen werden, einfach um replizierplanbare Bedingungen in den Hotels zu schaffen, die Recovery noch zu optimieren, dass wir sowas eher mehr sehen, dann ist man, ja, natürlich ist es ärgerlich, wenn man dann mal so ein nicht ganz so hygienisches Hotelzimmer vorfindet, aber man weiß trotzdem, auf welcher Matratze, mit welchem Kissen man schläft und dass man irgendwie trotzdem einigermaßen vernünftige Bedingungen herstellen kann. Und ja, ist natürlich ärgerlich, wenn es einen dann am Ruhetag trifft, dass man mal ein schlechteres Hotel hat, aber ich glaube, dann ist die ASO dann auch ein Stück weit einfach immer auf die Umgebung, sage ich mal, angewiesen. Es gibt eben nicht ausreichend 5-Sterne-Hotels für alle, die bei der Tour dabei sind.
Mhm. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf die Austragung 2026. Ich würde es einfach mal so ganz grob den Abriss mal geben. Also es geht los am 1. August, startet in Lausanne und endet dann eben 9 Tage später, beziehungsweise 8 Tage später in Nizza. Und einige der Etappen sind ja, alte Bekannte, die man auch so aus den größten Rennen der Männer kennt. Also zum Beispiel die Abschlussetappe in Nizza. Das ist diese Runde, die auch bei den Männern ganz oft über den Col d'Ais geführt wurde. Los geht's zum Beispiel mit einer Zielankunft in Lausanne. Und zwar, da gab es 2022, wenn ich es jetzt richtig weiß, eine Ankunft der Männer, gewonnen von Wout van Aert vor Michael Matthews und Tadej Pogacar. Also da sieht man schon, wenn man die Fahrer kennt, da ist so eine Mischung aus Sprinter, Allrounder und Klassementfahrer dabei. Wenn man jetzt so auf das Etappenprofil der ersten Etappe guckt, die ist 137 Kilometer, ist jetzt bei den Frauen, finde ich, jetzt durchaus eine ordentliche Distanz, ist jetzt weder kurz noch sehr lang. Ist das schon so ein Tag, wo man schon alles verlieren kann, auf Deutsch gesagt, oder zumindest schon sich so viel einhandeln kann, dass es dass der Gesamtsieg schon außer Reichweite sein kann?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird eine sehr hektische Etappe werden, wenn dann eben alles auch auf dieses punchy Finale hinläuft. Zwischendurch schon ein paar Anstiege, wo man nicht schlecht positioniert sein möchte. Es geht ums erste gelbe Trikot der Tour de France. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es vor allem einfach ein sehr hektisches Rennen wird, dass man nicht mit einem entspannten Sprint reinstartet oder so, sondern es kommt gleich viel auf Position fahren an. Jede will hier gleich gut positioniert sein. Keine will irgendwie, weil eine Lücke reißt, nervige 5 Sekunden verlieren, auf die es wahrscheinlich am Ende nicht ankommen wird, aber trotzdem entsteht ja immer das Gefühl, man will ohne Zeitverlust möglichst mit einem guten Erlebnis starten und deshalb kann ich mir vorstellen, hier wird es hektisch sein und es geht auch darum, einfach unfallfrei erstmal durchzukommen dadurch einfach einen positiven Start hinzulegen. Anders als ja, natürlich Sprintetappen auch hektisch dann im Finale, aber hier kann ich mir vorstellen, dass wir den ganzen Tag die Teams eng organisiert beieinander sehen werden und keine sich da irgendwie auf den falschen Fuß erwischen lassen möchte.
Ja, absolut. Und dazu kommt ja noch, dass es nicht nur das gelbe Trikot zu vergeben gibt, es gibt auch noch das grüne und das weiße und das Punktetrikot. Also da gibt es irgendwie so viele Interessen schon gleich bei der ersten Etappe. Das macht es natürlich jetzt im Vergleich zur Männertour, die mit einem Teamzeitfahren gestartet ist, deutlich entspannter für die Männer. Weil da hat man dann verschiedene Taktiken. Das eine Team geht auf grün, das andere auf gelb oder sonst irgendwas. Aber du hast nicht diesen Stress von in der ersten Etappe. Jede will sich zeigen, jede will auf irgendein Trikot fahren. Mannschaftswertung gibt es auch noch, alles Mögliche. Da gibt es so viele Interessen. Und die Etappe, ich glaube, man darf sie nicht unterschätzen. Man wird jetzt die Tour in der Etappe nicht gewinnen, aber man sagt immer, man kann sie verlieren in der Etappe, wenn es einfach zu stressig wird. Gerade wenn man dann schaut, dass die letzten 10 Kilometer oder sowas gehen dann noch da immer wieder am Fluss oder am See entlang durch kleine Städte oder sonst irgendwas. Und dann eben gerade mit dem doch knackigen Schlussanstieg, da kann dann auch mal eine Lücke aufreißen und dann kann man da schnell mal 30, 40 Sekunden kassieren. Ja.
Mhm. Kann man sogar, wenn man jetzt ganz böse ist, sagen, es wird auf jeden Fall irgendeine Gesamtfavoritin stürzen und Zeit verlieren. Ist es nur die Frage, wer?
Ich hoffe es
sicher
nicht.
Ist es nicht. Sicher ist
also,
es nicht.
Also wir hoffen es nicht.
Oder dass eben eine Fahrerin dann doch eben noch nicht die Beine hat, dass der Stress dann irgendwie sie doch in die Knie zwingt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier zumindest enttäuschte Gesichter irgendwo sehen werden. Und was ja auch um den Sieg noch dazu kommt, ist, dass bei so einer Schlussrampe irgendwie viele Fahrerinnen das Interesse haben könnten, ja auch auf Etappensieg zu fahren. Es ist eben nicht klar, es ist eine Bergankunft, heute geht es um die Bergfahrerin oder ein Sprint, heute sind die Sprinterinnen dran, sondern ja von hügelfesten Sprinterinnen bis zu den GC-Fahrern werden da alle reinhalten. Das sorgt natürlich auch nochmal für zusätzlichen Stress. Also es ist gut möglich, aber wir drücken mal, wir wollen es nicht herbeireden, dass hier irgendjemand dann auf der Straße liegt.
Ich will es nicht jinxen, das stimmt.
Ja. Ich weiß noch, letztes Jahr bei der ersten Etappe, die war ja nur 80, 90 Kilometer lang, super stressig, und ich war ja die allererste Fahrerin, die noch in der Neutralisation so dermaßen gestürzt ist, weil es einfach so hektisch war. Da hat jemand vergessen, eine Mittelinsel, also da stand kein Polizist, und ich war an der Hinterrad von einer Teamkollegin, und sie konnte gerade noch ausweichen, und ich bin mit einer Geschwindigkeit in diese Mittelinsel reingestürzt, wo ich echt dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Das Rennen hat noch nicht mal begonnen, und das zeigt einfach, wie nervös alle am ersten Tag sind. Das war auch wirklich so die Position, wo du am Start standest, die hast du quasi gehalten bis zum Finale, weil es war immer kleine Sträßchen, und es war einfach jeder ist in Topform der ganzen Saison. So ist es einfach, jede einzelne Fahrerin, sonst wäre sie nicht im Tourteam. Und jede sieht auch die Chance, weil eben auch durch die mediale Präsenz und so weiter, man möchte in die Ausreißergruppen, man möchte das Trikot zeigen. Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt auch viele Fahrerinnen, die noch keinen Vertrag für nächstes Jahr haben und die dann da Chancen wittern, um sich einfach zu zeigen. Und ja, also es startet gleich sehr, sehr hart und sehr, sehr hektisch, würde ich sagen, die Tour de France. Ja.
Da kommt die Werbekarawane.
Diese Folge wird unterstützt von Blackroll. Und wenn wir über Leistung sprechen, dann reden wir ja oft über Training, über Intervalle, über Ernährung. Aber wirklich besser werden wir ja erst in der Regeneration. Und hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Das ist ein ergonomisches Kopf- bzw. Nackenstützkissen, das euren Kopf, eure Halswirbelsäule, euren Nacken gezielt unterstützt und dadurch Verspannungen reduzieren kann. Gerade wenn ihr viel im Büro sitzt, viel am Schreibtisch und dann in der Freizeit noch aufs Rennrad geht, dann habt ihr den ganzen Tag eine sehr kompakte, gebeugte Haltung eingenommen. Und da hilft das Kissen, um einfach in der Nacht den Nacken wieder zu entspannen und besser zu schlafen, ausgeruhter in den nächsten Tag zu starten und dann auch wieder leistungsfähiger im Alltag, auf der Arbeit oder auch beim Training zu sein. Praktisch ist, das Kissen ist für jede Schlafposition geeignet, hat mit 50x30 eine kompakte Größe und es kommt inklusive Kissenbezug und einer Travel Bag. Also das heißt, ihr könnt das Kissen auch ins Trainingslager, ins Hotel oder auch zum Rad-Event für das Wochenende mitnehmen. Und ihr könnt das Ganze 90 Nächte Probe schlafen. Wenn ihr das ausprobieren wollt, geht mal auf den Link in unseren Shownotes und dort bekommt ihr mit dem Code ROADBIKE10 10% Rabatt auf nicht reduzierte Artikel. Das war die Werbekarawane. Du sprichst gerade einen Punkt an, der ist mir auch in den letzten Jahren aufgefallen. Ich habe so das Gefühl, bei der Männertour wird oft so die größere Bundes- oder Nationalstraße, ich weiß gar nicht, wie man es in Frankreich genau nennt, genommen. Und bei den Frauen sind es oft irgendwie so kleinere Schleichwege, viel links, rechts durch die Dörfer. Dann ist vielleicht nochmal ein Bauernhof mit ein bisschen Kuhmist auf der Straße dabei. Ist dir das auch so oder ist euch das auch so aufgefallen? Oder ist das jetzt eine Fehleinschätzung von mir oder eine verschobene Wahrnehmung?
Also wenn ich im Feld bin, finde ich es schon immer sehr, sehr stressig. Und ich finde, wir fahren viel auf kleinen Straßen. Gut, die Bretagne, die ist auch dafür prädestiniert. Gell, da gibt es eigentlich fast nur, außer wenn man fährt jetzt wirklich auf der Autobahn. Da ist einfach wirklich die ganze Zeit rechts, links, hoch, runter. Das ist dann für die Männer genau gleich. Aber was ich so, wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich schon das Gefühl, wir fahren viel auf kleinen Straßen. Und wenn ich jetzt die Männerrennen anschaue, ja, aber es ist schwer zu sagen.
Zweite Etappe führt dann von Aigle nach Genf. Aigle kennen wir, Sitz der UCI. Ich würde mal fast behaupten, es wird auch direkt vom UCI-Headquarter losgehen. Also ohne, dass ich es jetzt weiß, aber das, ich glaube, das wird man sich nicht nehmen lassen, das direkt vor dem Headquarter zu starten.
Ja.
Auch so im Mittelteil so ein bisschen wellig, am Ende aber dann wahrscheinlich eher ein Sprint, oder?
Ja, denke ich schon. Also da ist zwar offen, wenn man sich nur das Profil anschaut, da denkt man schon, boah, da ist ein richtiger Berg drin. Aber wenn man sich dann das Höhenprofil anschaut über die Distanz, dann kommt da eine Lorena Wiebes auf jeden Fall hoch. Und wenn sie es hoch schafft, dann wird es auf jeden Fall zu einem Sprint kommen, denke ich.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr Team da auf jeden Fall versucht, ein bisschen das Tempo auf jeden Fall auf Zug zu lassen, um vielleicht dann doch die ein oder andere Sprinterin, vor der sie sich eigentlich nicht fürchten müsste, aber dann doch schon im Etappenverlauf mal zumindest ein bisschen die Beine spüren zu lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier kein Bummeltempo sehen werden, aber gerade auch, weil die letzte Schwierigkeit dann doch noch fast 50 Kilometer vor dem Ziel irgendwie geschafft ist, dass wir dann da doch eher einen Sprint sehen werden. Und vor allem Lorena Wiebes sollte da keine Probleme mit haben.
Mhm. Und dann haben wir die dritte Etappe, die führt dann endlich mal nach Frankreich rein, und zwar von Genf nach Poligny. Auch da das Finale, kann man sagen, flach, aber das, was davor passiert, nicht so flach. Also es geht auch direkt nach dem Start gefühlt, also die erste Bergwertung nach knapp 24 Kilometern mit einem 11-Kilometer-Anstieg bei 6%. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Sprinterinnen bis zum Ende noch mit dabei bleiben. Oder wie seht ihr das? Oder gibt es eine Lorena Wiebes, die ist ja jetzt auch am Berg nicht so schlecht, zumindest im Hügeligen, dass sie da durchaus mit drüber kommen könnte?
Also ich denke an dem langen Berg, der ist zu hart für Sprinterinnen. Also 12 Kilometer, fast 800 Höhenmeter. Werden sich die Sprinterinnen schon sehr, sehr schwer tun. Die werden trotzdem versuchen, so gut wie es geht, darüber zu kommen, um dann, ich meine, sie haben dann am Ende wirklich noch fast 130 Kilometer Zeit, um zurückzukommen. Und das wird keine Etappe sein, wo die Gesamtklassementfahrerinnen jetzt sich gegenseitig irgendwie ausnocken wollen oder abschlachten. Die wollen auch wieder sich reinsetzen dann. Die werden den Berg Vollgas hochfahren, aber was bringt es ihnen? Die müssen immer noch 130 Kilometer fahren. Die wollen ihr Team um sich herum haben, um an so einer Etappe Kräfte zu sparen. Es ist dann auch schon der dritte Tag, es ist schon viel passiert und dort werden sie keine Zeit gut machen. Es kann sein, dass eine Spitzengruppe geht und dann die Sprinterteams das dann wieder kontrolliert zufahren, damit es am Ende dann doch auch wieder zu einem Sprint kommt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, können natürlich auch sein, dass sich irgendein Team sagt, wir haben hier eine endschnelle Fahrerin noch. Ich denke, da weiß ich nicht. Dieses Jahr weiß ich es nicht, aber in der Vergangenheit hätte ich auch an Lotte Kopecky gedacht, aktuell vielleicht an Celia Giry bei FDJ Suez oder vielleicht sogar eine Kim Le Court, die dann ihr Team irgendwie versucht einzuspannen. Und dann ist die Frage, wie viel sind auch die Sprinterinnen und deren Teams bereit, dann irgendwie in der Verfolgergruppe zu investieren, um zurückzukommen. Könnte so ein bisschen ein Rennen zwischen zwei Feldern dann werden, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zumindest ein Stück weit wieder zusammenläuft und die Sprinterinnen müssen einfach versuchen, so nah wie möglich quasi über der Kuppe noch am Feld zu sein und dann geht es ja auch tendenziell erstmal so ein bisschen bergab und vielleicht geht da ja dann doch wieder die Möglichkeit zu einem Zusammenschluss und dann lohnt sich es auch wirklich kaum für Teams da viel zu investieren, um die dann nochmal abzustellen.
Seht ihr da eine Chance vielleicht auch für eine Ausreißergruppe mit, ich sag mal so, halbwegs ungefährlichen Fahrerinnen? Ich sag jetzt einfach mal Franzi Koch. Vielleicht ist da jetzt ein bisschen Wunschdenken dabei, oder Liane Lippert, sagen wir mal so, die wahrscheinlich am Ende in der Gesamtwertung nicht ganz vorne landen werden, aber die auf so einem Profil vielleicht mit einer guten Gruppe sich wegschleichen könnte. Die kommen dann 2 Minuten vor den Favoritinnen an und machen im Sprint aus einer 10-köpfigen Gruppe das Ding unter sich aus. Seht ihr das oder ist das eher Wunschdenken?
Ich denke, kann durchaus sein, wenn jetzt gerade die Top-Leaderin eine Teamkollegin vorne haben, dann nimmt es natürlich auch den Druck von denen runter, nimmt den Druck vom Team runter. Die haben dann wirklich, können sich quasi ein bisschen hinten reinsetzen und einfach Kräfte sparen bis zum Ziel und hoffen, dass ihre Teamkollegin vorne in der Ausreißergruppe das Rennen dann schon schaukeln wird. Ich habe einfach die letzten Jahre immer wieder, oder bei der 2023 fand ich es noch ein bisschen offener. Da haben auch wirklich Ausreißergruppen mal gewonnen. Das letzte Jahr habe ich schon wieder so als kontrolliert empfunden, dass die Ausreißergruppen nie mehr als 1-2 Minuten bekommen. Da sind einfach zu viele Interessen für jede einzelne Fahrerin im Feld, um eine Etappe zu gewinnen. Und selbst wenn dann ein kleines Team, 2-3 kleinere Teams sich entscheiden, hey, nee, wir fahren das wieder zu oder sonst irgendwas. Ich finde es für Ausreißergruppen bei der Tour de France schon sehr, sehr schwer. Auch wenn ich es meinen deutschen Teamkollegen sehr gönnen würde.
Ja, vor allem für so klassische Ausreißergruppen ist es, glaube ich, einfach schwer. Ich glaube, es gibt so ein paar Etappen, wo vielleicht so eine starke Spitzengruppe sich an einem an so einer letzten Welle mal lösen kann. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Aber so klassische Tour de France der Männer-Ausreißersiege, die sieht man ja irgendwie doch noch recht selten im Frauenpeloton.
Am vierten Tag haben wir dann ein Einzelzeitfahren. Ich versuche mich an der Bezeichnung der Etappenorte Gevrey-Chambertin nach Dijon, also in die Stadt des Senfs. Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sage, da steht ganz groß Marleen Reussers Name drüber. Wahrscheinlich die beste Zeitfahrerin gerade und ja auch eine der Mitfavoritinnen auf den Gesamtsieg. Das ist ja eigentlich ihr großer Tag, wo sie ja möglichst viel Zeit auf Fahrerinnen wie Pauline Ferrand-Prévot oder vielleicht auch Kasia Niewiadoma rausholen muss.
Ja, denke ich auch so. Und auch die Strecke, die wird eher extrem liegen, weil der Berg, der da drinnen ist, der ist jetzt nicht extrem steil, aber sie ist eh eine gute Bergfahrerin. Und sobald sie oben auf der Kuppe ist, da erreicht Marleen doch nochmal ganz andere Geschwindigkeiten als jetzt eine Niewiadoma oder eine Pauline, die dann einfach eben, ich weiß nicht, 20 Zentimeter kleiner sind, deutlich weniger Gewicht haben und auch weniger Kraft aufs Pedal bringen. Und die Marleen, die wird da mit einer Geschwindigkeit die letzten, was sind es dann noch, 7 Kilometer oder sowas ins Ziel ballern. Und für mich ist sie auf jeden Fall die heiße Favoritin da, ja.
Ja, beim Giro hatte sie ja noch so ein bisschen Probleme beim Zeitfahren. Da hat sie ja selber gesagt, sie hat gar nicht so richtig gelitten auf dem Rad. Sie kam gar nicht so richtig in den roten Bereich. Da kam sie aber ja auch noch aus der Verletzung. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie hier eigentlich nur sich selber schlagen kann und dann vielleicht so die stärksten Konkurrentinnen, so eine Anna van der Breggen, die ja auch beim Giro Bergzeitfahren richtig stark war, oder eine Demi Wollering sein können. Aber ja, also Topfavoritin müsste unter normalen Umständen eigentlich Marleen Reusser sein.
Ja, ich finde, sie hat dann auch bei der Tour des Swiss dann auch schon wieder gezeigt, dass sie doch wieder sehr tief gehen kann auf jeden Fall das Zeug dazu hat, ja.
Was kann man da so erwarten auf den 21 Kilometern? Wie groß wird da so der Abstand zwischen der besten und der, ich sage jetzt mal, schlechtesten Zeitfahrerin von den Frauen, die für den Gesamtsieg in Frage kommen, sein? Kann man da schon 2 Minuten rausholen?
Zwischen der allerbesten Favoritin und der trotzdem noch Gesamtklassement-Fahrenden?
Genau.
2 Minuten finde ich zu viel bei 21 Kilometern, denke ich. Ich denke, es wird sich in 1,5 Minuten maximal abspielen. Wobei natürlich, man muss dann sagen, okay, es gibt dann Gesamtklassementfahrerinnen, die einfach super, super stark fürs Gesamtklassement sind und auch am Berg, die aber eben, also ich weiß nicht, wann die Pauline ihr letztes Zeitfahren gefahren ist, gell? Also das, ich meine, früher war sie auf der Straße schon aktiv, wo ich ganz angefangen habe, 2018, 2016 vielleicht das letzte Mal oder so. Und da ist sie auch den Giro gefahren, da gab es auch ein Zeitfahren. Aber dann ist sie jetzt einfach mal 6, 7, 8 Jahre nie auf dem Zeitfahrrad gesessen. Und das ist schon noch mal eine ganz andere Muskelgruppe und Belastung und so weiter. Und von daher kann es natürlich zu ihr jetzt zum Beispiel, könnte der Abstand schon größer sein. Wobei ich denke, auch eben Fahrerinnen, wie jetzt, die nicht perfekt sind fürs Zeitfahren, wie Niewiadoma oder Pauline, die werden sich natürlich mit dem Thema auch gut auseinandergesetzt haben und wissen, dass sie da jede Sekunde rausholen müssen. Gerade wenn es nicht ihre Stärke ist. Und das dann doch trotzdem gut vorbereitet haben, ja.
Dann haben wir die 5. Etappe von Mâcon nach Belleville-en-Beaujolais. Ich sage euch, mein Schulfranzösisch hat sich doch gelohnt, dass ich das mal hatte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bergwertungen unterwegs. Alle eher so im Bereich 2, 3, 4, 5 Kilometer lang. Aber den ganzen Tag hoch und runter. Könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt eine Fahrerin die Gesamtsiegambitionen hat und am Tag vorher vielleicht die eine oder andere Minute zu viel kassiert hat im Zeitfahren, dass es da schon den großen Revancheakt geben könnte? Oder passiert das erst 2 Tage später, wenn wir dann, ich nehme es vorweg, zum Mont Ventoux kommen?
Mein Gefühl ist, es noch ein bisschen früh, um da wirklich alle Körner auf die Straße zu werfen. Ich glaube, es wird auch so ein harter Tag und man kann da fast schon vor allem darauf hoffen, dass man mit einer guten Gruppe mitkommt, mit weiteren Favoritinnen und vielleicht damit schon mal wieder ein bisschen Zeit in der Gesamtwertung gut machen kann. Hat ja fast sowas von einem Ardennen-Klassiker, wie wenn ich mir das Profil so angucke, fast 3000 Höhenmeter stehen hier zu Buche. Also ich glaube, da geht es vor allem auch darum, die eigenen Ambitionen zu untermauern, indem man einfach da wieder einen guten Tag hat. Aber ich glaube, für eine richtige Long-Range-Attacke ist es fast ein bisschen früh, wenn wir überlegen, dass da der Ventoux und dann auch auf jeden Fall ja noch die schwere Etappe in Nizza kommt, wo es ja schon noch Optionen gibt. Deshalb kann ich mir fast vorstellen, dass noch ein bisschen früh ist, um da wirklich zu sagen, alles oder nichts, ich schmeiß hier mal richtig was auf die Straße. Dass die eine oder andere vielleicht ein bisschen mutiger fährt, kann ich mir vorstellen, aber so richtig alles investieren, weiß ich nicht, ob Clara mir da zustimmt, aber ist vielleicht noch ein bisschen zeitig im Rennen.
Also ich habe das Gefühl, das wird eigentlich mit die spannendste Etappe, weil sie am unvorhersehbarsten ist und am schwierigsten zu kontrollieren für Teams. Mhm. Klar, Mont Ventoux, absolutes Highlight, wird super schwer, konditionell, aber taktisch, da fährt dann einfach, da wird ein Leadout in den Berg reingemacht, alle sind als Pulk und dann fährt jede Fahrerin Vollgas hoch. Oben muss man dann schauen im Wind und so weiter. Aber hier bei der Etappe, wenn man sich das anschaut, es geht entweder hoch oder runter. Hoch ist immer die Frage, wie viel können die Teamkolleginnen ihren Leaderinnen helfen, weil wenn sie, ich meine, die Leaderinnen sind dann in dem Fall die stärksten Fahrerinnen. Und runter, es ist gar nicht so viel Zeit immer, um wieder Gruppen einzufangen, weil es geht einfach nur bergab oder bergauf, so ungefähr. Und man kann nie, also man kann jetzt nicht als Team vorne kontrolliert fahren und wieder 1-2 Minuten zufahren oder kreiseln oder sonst irgendwas. Das lässt das Profil nicht zu. Aber auch, wenn man sich die Karte anschaut, die ganzen Richtungswechsel, die ganzen Kurven, das ist so unrhythmisch, diese Tour, also diese Strecke. Ich glaube, das wird ein Riesenstress. Also einfach, das wird eine extrem spannende Etappe für uns Zuschauer. Aber für die Fahrer ist es für mich die Königsetappe eigentlich, würde ich sagen. Weil sie einfach so spannend ist. Und da gibt's, da wird auf jeden Fall, das wird einfach zu einer natürlichen Selektion kommen. Und da wird eine kleine Gruppe ankommen, wenn überhaupt, oder alle einzeln mit großen Zeitabständen. Es wird auch eventuell hier bei der Etappe Fahrerinnen geben, die ums Zeitlimit kämpfen werden. Lauter so Sachen. Ich sehe alles vor mir.
Du meinst jetzt aber schon die Ventoux-Etappe oder redest du noch von der?
Nee, ich rede von Etappe 5.
Okay. Ja. Du denkst, dass da, okay, Zeitlimit, okay, krass.
Na, ich meine, das geht ja auch direkt nach dem Start erstmal 8,5 Kilometer bergauf. Wenn du da schon Probleme hast, dann hast du ja wirklich nirgendwo nochmal richtig Zeit, dich zu erholen. Wie Clara gesagt hat, es geht den ganzen Tag berg hoch und runter. So viel schneller wirst du dann nicht mehr. Und vorne wird die ganze Zeit Vollgas gefahren werden. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein richtig harter Tag wird. 140 Kilometer auch nicht ohne. Da werden einige schon ordentlich leiden. Ja, im Finale dann auch dieser letzte Anstieg, der dann mit einer Abfahrt und einem kurzen Flachstück ins Ziel führt, ist, glaube ich, auch für die Etappe könnte auch nochmal spannend werden, wenn es da noch eine kleine Gruppe gibt, dass es da dann nochmal richtig eskaliert und sich da vielleicht eine Fahrerin dann auch solo absetzen kann in Richtung Etappensieg. Mhm.
Also kann man eigentlich fast sagen, nach der Etappe wird das Gesamtklassement schon mal so bereinigt sein, dass alle, die bislang so in den Sprints und im Zeitfahren gut waren, also dass dann wirklich unter den ersten 10 die Fahrerinnen sind, die auch am Ende wahrscheinlich die Top 10 ausmachen werden. Oder zumindest das Podium oder sich ausmachen werden. Also man muss am Ende dieser Etappe unter den Top 10 im Gesamtklassement eigentlich sein, wenn man irgendwie aufs Podium der Tour de France kommen will.
Würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
Und der nächste Tag ist ja auch nicht viel einfacher, von Montbrison nach Tournon-sur-Rhône. Also gefühlt ja noch mal mehr Höhenmeter. Die Anstiege sind ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen gleichmäßiger, nicht ganz so steil, aber trotzdem ja. Also von der Höhenmeterzahl würde ich sagen, es ist fast sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt keine Zahl vor Augen hier, aber
sind 2500, also ist ein bisschen weniger, 250 Höhenmeter weniger, aber kaum weniger, zu spüren, vor allem nach dem Tag vorher, glaube ich, trotzdem ein wirklich harter Tag. Und auch nicht so klar in der Struktur. Es ist irgendwie, wenn man aufs Profil guckt, kann man irgendwie auch viel vor sich sehen, aber auch einfach ein relativ kontrolliertes Rennen, wo nicht so viel Action passiert, weil die Anstiege eben ein bisschen länger sind und dann vielleicht sogar irgendwie, vielleicht löst sich eine Spitzengruppe dann nochmal am letzten Anstieg mit Fahrerinnen, die vielleicht nicht ganz vorne um den Sieg kämpfen. Vielleicht gibt's aber auch irgendwie, kommt das Feld einigermaßen geschlossen, dann so in kleinerer Fraustärke in Richtung Ziel. irgendwie kann ich mir da auch viel vorstellen, weil es jetzt kein ganz klar erkennbares Profil für mich hat. Ich kann es nicht so richtig in eine Schublade packen. Mhm.
Ja, ich denke, da wird auch, es kann sein, dass dann auch der Wind eine Rolle spielen wird, weil da weht der, meines Erachtens ist der Mistralwind, der da ganz schön bläst. Kommt drauf an, der kann zum Vorteil werden, zum Nachteil. Es kann teilweise sehr offen sein, gerade in der Startphase. Und ja, da muss man dann auch schauen, was sich dann daraus noch ergibt.
Und dann sind wir schon bei der 7. Etappe. Auch da könnte der Wind wieder eine Rolle spielen. Nicht umsonst heißt der Berg Mont Ventoux, also der windige Berg. Clara, ich würde fast behaupten, das wäre, wenn du dabei wärst, die Etappe, die du dir wahrscheinlich am dicksten angestrichen hättest, oder?
Vor 4 Jahren sicherlich, ja.
Okay.
Heute gar nicht mehr. Heute würde ich sie mir dick anstreifen, um nicht aus dem Zeitlimit zu fallen, ja. 2022 bin ich so gut da hochgefahren. Da hatten wir die Mont Ventoux Challenge und da wurde ich Zweite hinter Marta Cavalli. Allerdings sind wir da von der flachen Seite hochgefahren, von Sof oder wie man das dann sagt und nicht von Betoner.
Sof, ja.
Also jetzt fahren sie wirklich, also denn die letzten 7 sind eh gleich, aber jetzt fahren sie die steile Seite hoch. Ich bin ja dieses Jahr schon mit der ARD abgefahren. Allerdings war das da im Mai, es war bitterkalt und da habe ich den Wind wirklich zu spüren bekommen. Also gerade ab so den letzten 7 Kilometern, wir hatten Windgeschwindigkeiten von 70 km/h. Und ich konnte mein Fahrrad kaum halten, sowohl um die Kurve rum, wenn es ins Vorderrad reingeht, als auch teilweise, ich stand im Wind, ich habe so 3 oder 4 km/h getreten. Es geht bergauf. Es ist dann mittlerweile auf 1900 Meter. Man kriegt schlechter Luft, weil es ist einfach in der Höhe. Mhm. Und ich erwarte jetzt keine so hohen Windgeschwindigkeiten im August dort, aber es kann durchaus windig sein. Ich war auch schon im August in der Region und da kann es durchaus mal richtig winden. Und wenn man dann keine Teamkollegin mehr vor sich hat oder sonst irgendwas, dann kann man da richtig, richtig leiden.
Mhm. Ja. Ich war vor 4 Jahren, war ich im August dort. Da war es sehr, sehr heiß. Wir hatten die 40 Grad und wir sind an dem Tag die Singlet du Mont Ventoux Challenge gefahren. Also alle 3 Auffahrten am Stück. Also ich kenne alle 3. Ich fand die von Bédouin fast noch am angenehmsten, weil die Nordseite von Malocène, die ist einfach super unrhythmisch. Da gibt es teilweise 14% Rampen. Und von Soult, das ist irgendwie gefühlt, fährt man die ganze Zeit eigentlich gar nicht berghoch. Das ist irgendwie fast ein bisschen langweilig, bis auf die letzten 7 Kilometer. Also ich finde es gut, dass da die Tour de France auch diese Auffahrt über Bédouin nimmt, absolut, weil das ist eigentlich die Auffahrt, die man mit dem Mont Ventoux, finde ich, verbindet bei der Tour de France.
Ja, und das ist ganz spannend. Also ich bin auch immer schön fleißig auf Strava unterwegs und folge natürlich allen Fahrern noch. Und da wurde jetzt richtig Recon gemacht. Also da sind wirklich alle sind da bereits hochgefahren. Da wurden auch neue Bestzeiten gefahren. Also ich weiß nicht, ob euch der Name Illy Gardner bekannt ist, aber die ist genau, die fährt alle Berge überall ab und will immer den Streckenrekord. Und sie ist momentan noch auf Platz 1, aber nur 1 oder 2 Minuten vor Kim LeCourt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Hätte ich so gerade nicht eingeschätzt bei so einem einstündigen Berg, dass Kim da so stark fährt. Das ist wirklich, diese Illy Gardner, die fliegt die Berge hoch. Das sind vielleicht 45 Kilo oder so, diese Frau. Super stark. Und ich habe auch gesehen, dass Kasia war schon 3-4 Tage dort und ist in Mont Ventoux 3 oder 4 Mal, 2 Mal in einem Training oder 3 Mal in einem Training abgefahren immer. Und ich glaube, jeder pickt sich diese Etappe raus und jeder weiß, wie man sich den Berg dann auch einzuteilen hat. Wobei im Rennen selber ist es dann eben nochmal ganz anders und eben, wenn dann der Wind noch dazu kommt, dann ändert das eh alles.
Ich finde, das ist immer so die Frage, dann oben ab dem Chalet Renard, diese letzten 6,5 Kilometer, kommt der Wind von vorne, hat man oft ein ganz anderes Rennen, als wenn der Wind von hinten kommt, weil das, wenn du Rückenwind hast, natürlich einfach viel mehr zur Attacke einlädt.
Also bisher hatte ich da immer nur Gegenwind. Ich habe ihn immer aus der gleichen Richtung.
Ja. Die Etappe selber auch 144 Kilometer davor. Ich will nicht sagen flach, da gibt es schon auch so ein bisschen in der Provence hoch und runter, aber eigentlich, also ich glaube, ganz, du hast es vorhin schon gesagt, da wird das Favoritinnenfeld geschlossen, an den Fuß vom Anstieg fahren und dann, wer auch immer das gelbe Trikot hat, wird es versuchen zu verteidigen. Und die Fahrerinnen, die eben berghoch, also Pauline, Kasia, Demi Wollering, die werden da auf jeden Fall in die Attacke gehen. Auch wenn natürlich, wer auch immer da oben das gelbe Trikot hat, das noch lange nicht sicher ist, dass sie das Trikot auch am Ende der Tour gewinnen wird, weil es kommen noch 2 Etappen. Die 8. Etappe von Sisteron nach Nizza, würde ich jetzt mal eher so als Überführungsetappe bezeichnen. So die erste Etappenhälfte geht so permanent ein bisschen berghoch, die zweite Hälfte geht dann permanent ein bisschen bergrunter. Also könnte ich mir sogar fast noch einen Sprint vorstellen, auch wenn dann kurz vor Nizza noch mal ein, zwei kleine Rampen kommen.
Ja, da habe ich, das war die Etappe, die ich vorhin gemeint habe, dass hier vielleicht noch mal Etappenjägerinnen versuchen, diese letzte Rampe, weil es von da auch nicht mehr so weit bis ins Ziel ist, irgendwie zu nutzen, um sich mal abzusetzen und dann mit einem kleinen Vorsprung noch mal einen Etappensieg einzufahren. Vielleicht ja auch was für Liane Lippert zum Beispiel. So eine kurze Attacke dürfte ihr ja durchaus liegen. Aber ansonsten, ja, kann auch sein, dass sich da viel angeschaut wird dann und es alles wieder so ein bisschen zusammenläuft. Also Lorena Wiebes wird sich da auch wenig Sorgen machen über diesen Anstieg. Also wenn es wieder zusammenläuft, wird die wahrscheinlich auch wieder dabei sein und um Etappensieg sprinten können.
Mhm. Ja.
Und dann, ja, die letzte Etappe, kurz, aber schmerzvoll, können wir sie wahrscheinlich bezeichnen. 99 Kilometer, also die, wenn man jetzt mal das Zeitfahren ausklammert, die kürzeste Etappe, aber eben viermal über den Col d'Ais. Ich muss da immer so an die Jahre 2016, 2017 denken. Alberto Contador ist da bei Paris-Nizza immer regelmäßig eskaliert auf der Schlussetappe und hat irgendwie noch versucht, eine Minute Rückstand, die er hatte, rauszufahren. Und ich glaube, bis auf 2-3 Sekunden ist es ihm auch jedes Mal fast gelungen. Also es ist bei den Männern eigentlich immer traditionell eine Etappe, die bei Paris-Nizza zumindest super aggressiv gefahren wird, super spannend, auch super taktisch mit wen kann man in die Ausreißergruppe schicken und diejenige kann später vielleicht noch helfen. Glaubt ihr, es gibt da irgendein Team, das diese Etappe kontrollieren kann? Oder ist da eigentlich Chaos vorprogrammiert und wir wissen gar nicht oder können uns noch gar nicht vorstellen, wer da am Ende das gelbe Trikot in Nizza tragen wird? Denn es ist ja dann, wenn da Ziel ist, da ist dann Ziel, da wissen wir, wer die Tour de France Femme 2026 gewonnen hat.
Also in meinen Augen kann so eine Etappe nur FDJ kontrollieren. In meinen Augen sind die das stärkste Team. Die sind so gut aufgestellt, auch wie sie zusammenfahren und haben so viele wirklich mit die besten Bergfahrer. Und ich sehe die das versuchen zu kontrollieren, aber es wird trotzdem alles auseinanderrupfen.
Mhm. Ja. Ja, ich denke auch, da kann auch irgendwie alles passieren. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die Abstände in der Gesamtwertung sind nach dem Ventoux. Aber ich kann ja auch irgendwie alles sehen, dass wir am ersten Mal an der Kuppe dann nur noch irgendwie 10 Fahrerinnen im Feld haben, sich dann alles wieder so ein bisschen zusammen rauft in der Abfahrt und dann irgendwie jede Runde über diesen Anstieg dann eine andere Situation ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, Demi Vollering hat da ja, ich glaube, beim Giro so einen Husarenritt hingelegt auf der letzten Etappe, dass man auch sowas nochmal in der Gesamtwertung sieht, dass so eine vermeintlich nicht ganz so gefährliche Gruppe von starken Fahrerinnen vorauskommt und dann noch eine der Top-Favorite mit vorspringt und davon profitieren kann in der Gesamtwertung. Also es sind irgendwie viele Szenarien denkbar. Ich glaube, bis zu Ende kontrollieren wird schwierig. Es wird dann irgendwann schon darauf hinauslaufen, dass die besten Fahrerinnen das irgendwie unter sich ausmachen können. Aber wenn da eine Fahrerin noch ein oder zwei Helferinnen mit dabei hat und ja, das könnte eine Juliette Berthet zum Beispiel sein, dann bei FDJ oder so, dann wird es ganz schwer, da dem Team irgendwie den Schneid abzukaufen an dem Tag.
Ich finde auch so eine Stadtetappe, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt kein Kriterium, aber ich meine, es hat so Runden. Ich finde, das bringt auch nochmal eine ganz andere Renndynamik rein. Zum einen wird es da sehr, sehr viele Zuschauer geben, es ist wunderschön dort, aber ich finde, solche Stadtetappen bringen auch immer ein großes Risiko mit sich. Es ist einfach die Gefahr für, ich finde, es ist eine höhere Plattengefahr eigentlich da oder halt Defektgefahr dort, weil einfach es in der Stadt, da liegt einfach viel mehr Glas und auf so einem Kurs, bis da das Auto bei dir ist, kann auch mal dauern, weil dies wird so zerrupft sein, das Feld, dass das auch mal, dass die Autos einfach blockiert sind und auch, ich bin da selber auch schon gefahren und die Kurven sind nicht alle auch ganz einfach und wenn es dann zum Beispiel, es kann ja auch mal regnen oder so, dann ist da auch wirklich rutschig mit dem Meer. Das bringt dann immer noch diesen glitschigen Sand ein bisschen auf die Straßen, gell? Also ich finde, da gibt es auch noch viele Gefahrenstellen bei so einer Etappe. Die Fahrerinnen sind müde, sie haben schon 8 Tage in den Beinen, die Konzentration lässt nach. Also da kann wirklich noch, das Rennen ist bis zum Ziel, ist es offen in meinen Augen.
Mhm. Ja, ich musste gerade auch, als du sagtest, Regen und glitschig, an diese Eröffnungsetappe der Männertour 2020 denken, als da Toni Martin irgendwann im Titanic-Stil so beide Arme ausgebreitet vor dem Feld fuhr und meinte so, wir machen jetzt alle mal ganz ruhig hier, weil die Fahrer ja wirklich, also du hast ja die Bremse nur angeguckt und bist ja schon, hast schon auf dem Hintern gelegen. Hoffen wir mal, dass es trocken bleibt, aber klar, eine Garantie gibt's nie. Auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Etappe. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Demi Vollering noch nicht das gelbe Trikot hat, dass sie dann ihr Team gar nicht zum Kontrollieren der Etappe einsetzt, sondern dass dann, glaube ich, da wirklich maximal aggressiv gefahren wird. Ja. Denn ja, am nächsten Tag oder an dem Abend ist die Tour vorbei und wer gewonnen hat, hat eben gewonnen. Und wer Zweite ist, ist Zweite.
Aber so wird jede Fahrerin fahren. Alle fahren am letzten Tag Vollgas. Du musst dich für nichts mehr schonen. Jeden Tag ist es so, okay, wenn du abgehängt bist, Gruppetto, erhol dich und so weiter. Aber bei der Etappe, was willst du? Es sind 100 Kilometer, es sind viele Höhenmeter. Aber trotzdem ist die Rennzeit wird 3,5-4 Stunden, nicht mehr als 4 Stunden sein. Und da ist jede Fahrerin, kann da wirklich nochmal alles geben. Und deswegen, da wird sich wirklich nichts mehr geschenkt, da denke ich mir.
Ja. Es wäre auf jeden Fall überraschend, wenn am Ende des Tages das gleiche GC steht wie am Anfang des Tages. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass alles so bleibt, sondern da wird es auf jeden Fall nochmal Verschiebungen geben. Und auf jeden Fall sollte man sich den Tag, ähnlich wie ein, zwei andere, die wir hier schon gesagt haben, im Kalender anstreichen, dass man da auf jeden Fall sich die Zeit nimmt.
Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon bei den Favoritinnen. Ich habe mir überlegt, wir machen es ein bisschen anders. Normal würden wir jetzt ja die Favoritinnen alle durchgehen und dann am Ende sagt ihr, was euer Tipp ist. Ich würde es mal andersrum machen. Was ist euer Tipp fürs Podium und warum sind es in euren Augen diese drei Fahrerinnen, die es aufs Podium schaffen? Was bringen diese drei mit, warum sie eben so gut sind?
Boah, ich finde das so schwer dieses Jahr. Ich finde es wirklich, ich habe mir wirklich 6 oder 7 Fahrerinnen aufgeschrieben. Okay, ich denke, bei einer sind wir uns alle einig, dass Vollering wird auf dem Podium sein. So, ich finde, das ist schon mal, das kann man wirklich sagen.
Kriegt man nicht allzu viel Geld, wenn man darauf wetten möchte. Ne?
Und dann aber ehrlich, die anderen zwei Plätze sind für mich so offen. Ich finde, Nivia Doma ist eine aggressive Rennfahrerin, die hat gezeigt, dass sie es kann, super stark. Ist jetzt aber dieses Jahr auch wie in so einer Doppelspitze mit Niedermeyer. Ich finde, Niedermeyer ist für mich wirklich eine heiße Kandidatin. Die fährt so stark, die hat auch den Willen, die Konzentration, aber auch die Ruhe in sich. Sie ist eine ganz, ganz schlaue Radfahrerin. Man kriegt von ihr nie viel mit. Die hängt einfach immer irgendwie am Hinterrad, ist dabei, ohne dass sie jemanden stört, ohne dass sich jemand noch Gedanken über sie macht, habe ich das Gefühl. Aber sie ist da. So.
Und eine sehr gute Zeitfahrerin.
Das auch noch. Und von daher finde ich diese Kombination spannend und ich weiß nicht, wie sie das zusammen machen. Ist es die gleiche Doppelspitze wie dieses Jahr bei Evenepoel und Lipowitz? Das kann ja auch sein, zwei deutsche Teams, wer weiß, vielleicht haben sie sich abgesprochen. aber dann darf man eben auch Marleen Reusser nicht unterschätzen. Sie hat auch schon mal eine Tour-Etappe gewonnen. Dann letztes Jahr ist sie bei der ersten Etappe ausgestiegen. Also das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte, kann aber eben super Zeit fahren, stark am Berg. Und das Team wird auch voll hinter ihr stehen, für sie fahren. Anna van der Breggen auch ganz heiß dabei. Die kann auch alles, ist auch eine abgebrühte Rennfahrerin, kann taktisch die Fahrerin super einschätzen, weil sie jetzt auch 2 Jahre im Auto hinten dran saß, alles gesehen und analysiert hat, die ganzen Daten kennt. Ganz, ganz spannend ist für mich auch eine Paula Blasi. Darf man auf gar keinen Fall aus den Augen lassen. Da weiß ich aber auch nicht, wie die Doppelspitze mit Longo Borghini ist. Lauter so Fragen, es ist einfach so offen. Und natürlich haben wir dann auch noch Pauline, wo dieses Jahr sowieso Höhen und Tiefen hat und man gar nicht weiß, in welcher Verfassung sie dort ankommen wird. In meinen Augen wird sie top sein, aber man weiß es nie. Von daher, also eine sehe ich auf dem Podium und alles andere ist für mich so offen.
Okay. Ja. Lass ich mal so durchgehen als Antwort. Lukas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich finde es auch ganz schwer. Ich Also Elisa Longoborghini, die hat irgendwie, glaube ich, auch eine recht verhexte Saison bislang. Ich glaube, die wird mit ordentlich Wut im Bauch fahren. Hat jetzt aber auch die aufstrebende junge Paula Blasi im Gepäck, die ja, wie man so liest, das Team auch verlassen könnte. Wer weiß, wie das sich taktisch dann auch auswirkt, ob man ihr dann die Freiheit überhaupt geben möchte, wenn sie eh auf dem Absprung ist. Longoborghini, eigentlich ja eine gute Zeitfahrerin, das konnte sie dieses Jahr, finde ich, jetzt noch nicht so ganz zeigen. Deshalb rutscht sie von mir eher nicht aufs Podium. Ich glaube, Marlen Reusser werde ich mal aufs Podium setzen. Ich glaube, Demi Vollering werde ich mal aufs Podium setzen. Und beim dritten Platz tue ich mich verdammt schwer, weil irgendwie der so ein eine Überraschung haben wir ja immer auf dem Podium. Und ich kann mir dann vorstellen, dass wir so eine Cedrine Kerbaul zum Beispiel da sehen. Oder Clara hat es angesprochen, ich fand Kim LeCourt bei der Tour de Suisse schon wahnsinnig stark. Auf der letzten Bergetappe kam die ja auf einmal nochmal zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat in diesem Jahr viel daran gearbeitet, sich so ein bisschen weg von dieser klassischen Puncheurin hin zur Rundfahrerin zu entwickeln. Das wäre für mich so eine Kandidatin, wo mir nicht alles aus dem Gesicht fallen würde, wenn die am Ende irgendwie Dritte wird, weil sie einfach sehr konstant fährt, weil ihr diese Klassiker-Etappen, von denen wir ja, ich würde die in Nizza mal so ein bisschen dazuzählen, und diese wirklich schwere, ich glaube, es war die 5. Etappe, diese Klassiker-Etappe, die liegen ihr auch wahnsinnig. Und wenn sie dann einen guten Ventoux hinlegt, dann kann ich mir da wirklich viel vorstellen. Deshalb mache ich jetzt mal eine Bold Prediction und nehme Kim LeCourt Pinard aufs Podium mit Marlen Reusser und Demi Vollering. In welcher Reihenfolge auch immer.
Also ich habe irgendwie, seit die Strecke bekannt gegeben wurde und seit Marlen Reusser jetzt auch bei der Tour de Suisse so stark war, ich weiß, also würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sie dieses Jahr gewinnt. Also, dass wir die fünfte verschiedene Siegerin im fünften Jahr erleben. Ich glaube, die fährt im Zeitfahren einiges raus und sie klettert gut genug, dass sie das am Mont Ventoux irgendwie verteidigen kann. Zur Not mit ein bisschen Gegenwind, der das Rennen so ein bisschen lähmt. Das fände ich ziemlich cool. Ob sie dann diese 9. Etappe rund um Nizza, ja, die ist, glaube ich, für mich so die große Wundertüte, wie diese Etappe laufen wird. Aber ich glaube, dass Marlen Reusser auf jeden Fall mal im gelben Trikot in diese Schlussetappe geht. Und ich wäre jetzt auch nicht ganz undankbar, wenn sie das am Ende auch gewinnen könnte. Weil ich finde sie irgendwie einfach sympathisch. Ich höre ihr irgendwie auch gerne zu, wenn sie Interviews gibt. Und ich finde so, die anderen Top-Favoritinnen, die haben gefühlt alle schon mal irgendwie gewonnen. Dann können wir ruhig auch mal die nächste noch ins gelbe Trikot lassen.
Und bei ihr finde ich die Transition, die sie in den letzten Jahren von dieser Klassiker-Zeitfahrspezialistin zur absoluten Top-Rundfahrerin gemacht hat, auch wirklich wahnsinnig beeindruckend. Dann die vielen Rückschläge, die sie gesundheitlich irgendwie hinnehmen musste. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn sie es schaffen würde. Und ich glaube auch, der Ventoux liegt ihr besser als vielleicht andere Berge, die wir haben könnten.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Der Ventoux ist eigentlich gerade von der Seite relativ gleichmäßig. Und das kommt ihr, glaube ich, entgegen. Was seht ihr denn so? Also wir haben schon über Antonia Niedermayer, haben wir gerade schon gesprochen, dass sie vielleicht, wenn es gut läuft, da so Richtung Podium kommen könnte. Wie seht ihr sonst so die Chancen für deutsche Fahrerinnen? Also wir waren ja zum Beispiel 2023 sehr verwöhnt mit 2 Etappensiegen durch Leanne Lippert und Ricarda Bauernfeind. Ja. Da muss wahrscheinlich in diesem Jahr, also dieses Jahr ist ja Franzi Koch irgendwie überragend gut, finde ich. Was so das Etappenjagen angeht, seht ihr eine Chance, dass wir auch einen deutschen Etappensieg bejubeln können? Oder müssen wir uns mit Akzenten auf einzelnen Etappen und vielleicht einem guten Gesamtrang durch Antonia Niedermayer in Anführungszeichen begnügen?
Also ich sehe auf jeden Fall einen deutschen Etappensieg, auf alle Fälle. Vor allem durch Franzi Koch, würde ich sagen. Weil sie wird eine extrem starke Helferin, die Edelhelferin für Demi Vollering sein. Und FDG geht auch aufs Gesamtklassement, ganz klar. Aber man hat jetzt auch wieder beim Giro gesehen, dass sie auch ihren Teamkolleginnen das mehr als gönnt, als Celia Geri gewonnen hat oder sowas. Und gerade wenn es die Situation zulässt und es nicht extra viel Energie kostet, sondern wenn Franzi einfach sie ist dabei, sie hilft, aber immer mit Köpfchen so. Und dann kann sie einfach einen super Sprint aus einer kleinen Gruppe raus. Die hat so viel Power und ich sehe sie da bei ein paar Etappen, wo sie das absolut zünden könnte. Und das Gleiche eigentlich für Liane. Also Liane wird auch auf jeden Fall für Marlen Reusser arbeiten müssen. Das ist ganz, ganz klar. Aber da denke ich auch wieder, okay, sie kann wirklich so viel Marlin helfen, aber wenn es dann am Ende, wenn Marlin nur noch in der gleichen Zeit reinrollen muss wie die anderen GC-Fahrer, warum darf Liane dann nicht am letzten nochmal eine Attacke setzen oder sonst irgendwas? Sie ist ja in dem Moment dann keine Konkurrentin oder macht es nicht gefährlich, sondern sie kann dann einfach das Team dann auch mit einem Sieg auch aus einer auch ein bisschen retten oder auch die Stimmung auflockern oder was auch immer, so ein Etappensieg, das bringt so einen Aufschwung mit in die ganze Gruppe, fürs ganze Team, fürs Staff, für alle. Von daher denke ich, dass sie da auch dann die Freiheiten hat bei den ein oder bei der einen oder anderen Etappe. Und die zwei sehe ich auf jeden Fall gute Chancen für einen Etappensieg.
Mhm. Ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, Franzi Koch muss ja gerade irgendwie nur den Lenker halten und den Rest machen die wahnsinnig starken Beine. Und ich habe das Gefühl, sie hat in den letzten zwei Jahren auch nochmal so einen Renninstinkt dazu gewonnen zu ihren anderen Fähigkeiten und wirkt jetzt auch gerade nach ihrem Wechsel im Winter so wahnsinnig befreit und beflügelt, dass sie irgendwie Dinge kann, die sie sich vorher gar nicht selber zugetraut hat, wenn man sich da die Strade zum Beispiel anguckt, wo sie selber nicht genau wusste hinterher, wie sie jetzt eigentlich da um den Sieg auch noch gefahren ist. Und bei Liane könnte ich mir sogar vorstellen, die hat bisher so ein bisschen so ein unglückliches Jahr, also die war viel nah dran an sehr, sehr guten Ergebnissen und das hat irgendwie immer ein bisschen gefehlt, aber vielleicht ist das sogar ein Vorteil, dass sie jetzt nicht mehr ganz vorne auf dem Radar von allen Konkurrentinnen ist und sie dadurch vielleicht sogar ein bisschen mehr Freiheit bekommt, als in den Jahren, wo sie auch viel gewinnen konnte und dass sie die Beine hat, zeigt ja, dass sie viel vorne mit dabei war. Es fehlt halt nur irgendwie der Erfolg und warum nicht? Und gerade diese mittelschweren Etappen, die sind ja wirklich genau das Terrain, auf dem sie sich wohlfühlt. Also ich glaube, es ist eine dankbarere Tour für sie als einige in den letzten Jahren. Von daher bin ich da bei Clara irgendwie, da haben wir, glaube ich, wirklich zwei sehr heiße Eisen im Feuer, gerade wenn es dann hinten raus noch mal ein bisschen Action gibt.
Mhm. Franzi Koch war auch schon zweimal bei uns mittlerweile sogar im Podcast über die Jahre. Und das eine Mal hat sie erzählt, sie mag es, Rennen im Regen zu fahren. Also wir haben da auch über Olympia in Los Angeles 2028 gesprochen und waren so ein bisschen verblieben, naja, wenn es regnet, dann kann es eigentlich nur eine Goldmedaille werden. Deswegen vielleicht bei so einer verregneten Nizza-Etappe Franzi Koch als Etappensiegerin. Wer weiß.
Ah, ich glaube, das ist dann doch zu viele Berge auf der letzten Etappe, vielleicht in zu kurzer Zeit. Es ist schon sehr, also ich meine, es geht entweder hoch oder runter. Also sie wird da sicherlich bis Runde 3 super dabei sein, denke ich, und einen ganz tollen Job machen. Mhm. Aber ob es dann am Ende für den Etappensieg, ich habe da eher andere Etappen im Auge für Franzi.
Mhm. Ja. Also ich würde sagen, wir loggen das einfach so ein. Also deutschen Etappensieg nehmen wir, glaube ich, alle gern. Keine Widerrede von meiner Seite zumindest. Um unsere Folge noch so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, würde ich mit euch einfach nur ganz kurz so einen Ausblick, was die Tour de France Femme angeht, für die nächsten Jahre wagen. Also wir haben jetzt 9 Etappen. Das ist ja schon, sage ich mal, an der Grenze zu, da könnte irgendwann vielleicht auch mal ein Ruhetag ein Thema werden, gerade wenn das Rennen vielleicht irgendwie noch mehr wachsen sollte. Ich erinnere mich auch an die allererste Austragung 2022, die an sich total, also auch als das herausgegeben wurde, dass es eine Tour de France der Frauen geben wird, fand ich das total cool und war so ein bisschen enttäuscht, dass da nicht irgendwie ein Col de la Madeleine, ein Alpe d'Huez, ein Tourmalet mit bei waren, sondern dass es erst in den Jahren später kam. Was würdet ihr euch so für die Weiterentwicklung des Rennens für den Frauenradsport und für die ja, sportliche Bedeutung und auch diesen Stellenwert wünschen, wo die Tour de France sich in den nächsten Jahren, ja, zumindest die Tour de France Femme hin entwickeln sollte?
Ich denke, wenn man über gerade die Länge des Rennens spricht, finde ich 10, 11 Tage, finde ich alles noch gut. Ich glaube nicht, dass wir Frauen eine 3-wöchige Tour de France brauchen. Ich finde auch 2 Wochen ist auch schon sehr lang. Dann muss man wirklich über einen Ruhetag, also anders geht's nicht. Ich glaube aber nicht, dass es das Rennen so viel aufwertet. Also ich finde, es ist jeden Tag super spannend. Und ich meine, man muss immer noch bedenken, wir fahren immer noch mit einer Fahrerin weniger als die Männer. Und es kommt einfach zu vielen Stürzen, zu Ausstiegen und so weiter. Und dann fehlt es am Ende einfach an Supportern und so weiter. Von daher finde ich eigentlich die Länge zwischen 9 und 12, maximal 12 Tagen, finde ich absolut gut. Wenn man eben über 10 Tage geht, braucht es einen Ruhetag auf alle Fälle. Ich finde, bisher ist es eigentlich ganz schön ausgelegt. So, wir haben schon viele Teile von Frankreich abgeklappert, würde ich sagen. Ich fand auch die Grand Departs, finde ich eine gute Sache. Einmal da in Holland, jetzt in der Schweiz und dann nächstes Jahr, meine ich, in England dann. Oder ist es das Jahr drauf? Ich weiß gar nicht.
Ja,
nächstes Jahr zusammen mit den Männern.
Mit den Männern zusammen, genau, ne? Wollte ich gerade sagen.
Ja, finde ich immer gut, weil natürlich ist es für die Teams extrem aufwendig. Es bringt nochmal mehr Reisezeit rein. Jetzt dieses Jahr nicht. Ich finde, sie haben die extrem gut gemacht von der Strecke her, dass möglichst wenig Transferform nach dem Rennen ist. Aber es bringt halt einfach nochmal mehr Reichweite, Zuschauer, mehr, ja, einfach eine größere Plattform für Frauenradsport. Und ich fand es ganz, ganz interessant, dass du gesagt hast, auch in der ersten Ausgabe kein so richtiger großer Berg. Also ich meine, wir hatten hier bei Le Markstein hatten wir Grand Ballon und Col de Finesse, das Super Planche Belfil. Und wenn man sich die Etappe von den Männern anschaut, also ich glaube, bei keiner Etappe waren so viele Zuschauer wie hier in der Colmar-Mulhouse-Etappe. Von daher, ich als Grenzgängerin hier neben Colmar und der Schweiz würde mir natürlich wünschen, dass die Etappe dass die Frauentour nochmal in unsere Heimat hier kommt, weil ich finde, es hat gezeigt, dass hier der Radsport so gelebt wird und es bringt halt auch einfach extrem viele noch deutsche Fans an den Straßenrand. Und sowas fände ich nochmal toll. Ja.
Also ich fand damals die Etappe auch klasse und ich glaube, sportlich war die Herausforderung dieser Etappe auch auf jeden Fall einer Tour de France würdig. Ich dachte nur so als Signal, auch so außerhalb unserer Radsport-Bubble, wenn man Leute fragt, nennt man einen berühmten Anstieg in Frankreich, dann sagen die Mont Ventoux, Alpe d'Huez, haben die meisten, es ist ja schon fast so eine Günther Jauch-Einstiegsfrage, kann man fast sagen. Da hatte ich mir damals irgendwie gewünscht, es kam ja dann auch im Jahr danach mit dem Tourmalet, dass man da einfach so diese legendären Pässe, die man von der Tour de France seit 100 Jahren bei den Männern kennt, dass da einer irgendwie wenigstens mit drin ist, einfach nur vom Klang und vom Namen her.
Ich glaube aber, man war vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sicher, wo sich die Tour hinentwickelt und hat der ja eigentlich mit dem Start auf den Champs-Élysées die größtmögliche Startbühne gegeben und dann mit Planche des Belfis zumindest einen Anstieg mit reingenommen, der sich irgendwie zunehmender Beliebtheit, ist jetzt noch kein Klassiker, aber den hat man ja irgendwie in den 10er Jahren so ein bisschen entdeckt bei der ASO und ist seitdem irgendwie öfter dabei. Ich glaube, man wollte da einfach so ein gutes Mittelmaß finden und in den letzten Jahren hat man ja dann doch immer einen mindestens dabei gehabt und ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich mag auch, dass wir jetzt ein Zeitfahren dabei haben, das gefällt mir irgendwie sehr gut. Ich war kein Fan von dieser Doppeletappe beim Start in Holland, wo wir vormittags ein Zeitfahren und abends ein Sprint oder umgekehrt hatten. Ich glaube, das ist gerade, weil wir im Frauenradsport ja doch noch mehr kleinere Teams dann auch bei der Tour mit dabei haben, die nicht alle so durchprofessionalisiert sind, dann irgendwie noch ein bisschen zu viel Aufwand. Man darf dann irgendwie die Kleinen dann doch nicht vergessen, wenn man da so vorausblickt. Und ich glaube, vielleicht tut es der Tour auch ganz gut, wenn der Kalender sich darum herum auch bei den Frauen noch so ein bisschen entwickelt, dass wir vielleicht dann doch noch mal so ein Vorbereitungsrennen bekommen. Wir haben jetzt bei den Sprinterinnen die Baloise Ladies Tour gehabt, wo die sich schon mal so ein bisschen beschnuppern konnten. Aber ich glaube, vielleicht so ein kleiner Aufbau, natürlich schwierig zu organisieren neben der Männertour, kann ich schon auch nachvollziehen. Aber vielleicht, wenn sich der Frauenradsport rundherum noch weiterentwickelt, es mehr hochklassige Rennen gibt, dann profitiert ja die Tour de France Femme am Ende auch so ein bisschen davon. Und der Frauenradsport profitiert auch davon, wenn er nicht nur die Tour de France Femme ist, sondern wenn die Fans auch irgendwie die anderen Rennen gut verfolgen, was sie in größten Teilen jetzt schon tun. Aber ich glaube, da ist im Kalender durchaus noch Luft für das ein oder andere hochklassige Rennen. Aber ansonsten gefällt mir die Entwicklung der letzten Jahre eigentlich gut. Man überstürzt nichts, man ist irgendwie Schritt für Schritt die nächsten Schritte gegangen. Man hat nicht irgendwie von einem Jahr auf den anderen gesagt, jetzt sind wir 5 und jetzt machen wir 9 Tage, sondern es war so die Tour hat sich relativ normal und gesund entwickelt, fand ich. Und wenn man den Trend so ein bisschen weitergeht und nicht jetzt nächstes Jahr sagt, okay, wir gehen auf 2 Wochen mit einem Ruhetag, ob man dann das erreicht, was man sich verspricht, da bin ich eher skeptisch.
Ja, stimmt, über die Jahre war ja irgendwie auch so gefühlt jedes Rennformat mal dabei. Wir hatten auch eine Gravel-Etappe, kann ich mich erinnern. Kopfsteinpflaster glaube ich noch nicht, aber braucht es vielleicht auch nicht. Also man hat ja schon verschiedene Ecken von Frankreich irgendwie abgedeckt und dann auch jeweils mit den topografischen und auch landschaftlichen Highlights, die es da eben gab. Ja.
was ja, empfehlen würde oder was ich spannend fände, wäre noch ein Teamzeitfahren. Bin da ein Fan von. Ich finde, das ist immer noch die Paradedisziplin. Das bringt das, das ist wirklich so auch eine Chance für ein Team, wo alle auf dem Podium mal stehen könnten. Und es zeigt einfach auch diese Mannschaftsstärke und es ist einfach, also für Zuschauer, das zum Anschauen, für mich ist das wirklich, das ist wie ein Ballett fast. Also es ist so schön. Und ich finde, das macht es auch extrem, also es ist spannend und für alle Fahrerinnen eben auch eine Chance, mal auf dem Podium wirklich auch für die Helferin zu stehen. Und das finde ich was ganz Tolles, ja.
Mhm. Stimmt, das wäre natürlich für die Sichtbarkeit mancher Helferinnen, die wahrscheinlich dann gar nicht so im Rampenlicht stehen, gar nicht so verkehrt. Ja, da hast du natürlich recht. Mhm. Ja. Ich finde es ja generell, das ist eine Frage, die ich noch dir gern stellen wollte, Clara. Wir hatten ja so diesen Trend, Pauline Ferrand-Prévost vom Mountainbike wieder zurück auf die Straße gegangen, eben wegen der Tour de France. Anna van der Breggen ist zurückgekehrt aus ihrem Vorruhestand. Du bist jetzt den anderen Weg gegangen, du fährst jetzt Gravel-Rennen. Was war da der konkrete Grund? Du bist ja auch zweimal die Tour de France Femme gefahren. Was ist der Grund, dass du quasi diesen entgegengesetzten Weg gegangen bist? Oder besteht sogar eine Chance, dass du in 2 Jahren auch wieder bei der Tour de France Femme mit am Start stehst?
Also, das klingt jetzt doof, aber für mich war letztes Jahr die Tour de France Femme der Auslöser, dass ich mich entschieden habe, weg vom Straßenradsport zu gehen. Mhm. Weil ich in dieser Tour einfach in dem Moment wirklich keinen Spaß mehr hatte am Rennenfahren. Ich liebe Radfahren über alles. Ich liebe auch Straßenradfahren. Aber das Rennenfahren war für mich purer Stress. Absolute mentale Blockaden, was bergauf anging. Und wenn du dann wirklich nur jeden Tag eigentlich ums Zeitlimit kämpfst und das gar nicht mehr genießen kannst, und dann hatte das für mich nichts mehr mit Freude und Spaß zu tun. Und da ist die Tour de France einfach nochmal wirklich das härteste Brett überhaupt. Wenn du da nicht in absoluter Topform bist, dann bist du da wirklich nur am Leiden. Da kannst du dich bei anderen Rennen im Jahr über noch eher verstecken oder dich durchwursteln. Aber bei der Tour de France, da geht es nicht. Und da habe ich einfach gemerkt, meine Zeit auf der Straße ist vorbei. Und bin super froh, dass ich den Wechsel gemacht habe. Und für mich wird es keinen Weg mehr zurückgeben. Vielleicht fahre ich mal irgendwelche nationalen Rennen auf der Straße oder so zum Spaß, zum Training, was auch immer. Aber jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, zu kommentieren und da meinen Senf dazu zu geben und nicht gleichzeitig leiden zu müssen, macht mir deutlich mehr Spaß.
Das heißt, du wirst für die ARD die Tour de France Femme dann begleiten. Sitzt du auch am Mikro oder wo wird man dich während der Tour de France Femme erleben?
Mich wird man vor allem hören. Ich werde mit Florian Nass zusammen kommentieren. Wir werden uns immer im Zielbereich befinden. Ich glaube, bei 2 oder 3 Etappen werde ich auch mal noch mit der Steffi ein paar Interviews im Ziel oder auch am Start machen. Aber grundsätzlich wird man nur meine Stimme hören. Und ich werde versuchen, das möglichst spannend und zu halten und möglichst kompetent drüber zu kommen.
Das ist immer gut, wenn man irgendwo in einem Podcast oder im Fernsehen irgendwo zu Wort kommt, ja.
Ja.
Und Lukas, du wirst dann für euren Podcast Radio Tour, ihr macht ja wöchentlich quasi, Recaps und Einordnungen von aktuellen Entwicklungen. Ihr werdet euch natürlich dann auch die Tour de France Femme vor die Brust nehmen und natürlich die einzelnen Etappen, Entwicklungen, Stärken, Schwächen der einzelnen Favoritinnen und Fahrerinnen analysieren.
Ja, genau. Es wird auf jeden Fall wieder eine kurze Vorschau auch geben aufs Rennen. Nicht so ausführlich, wie wir das hier gemacht haben. Mehr so ein bisschen ergänzend nochmal über ein, zwei andere Fahrerinnen sprechen und dann natürlich im Nachgang nochmal alle Etappen, so gut es geht, filetieren und analysieren, so wie wir es mit den Männern jetzt auch gerade gemacht haben. Es gibt ja, glaube ich, es wird nicht zu wenig Geschichten bei der Tour de France Femme geben, glaube ich. Von daher, da freue ich mich auch schon drauf, dann mit Clara im Ohr mir die Etappen anzugucken und mitzufiebern.
Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass wir, ich habe es ja eingangs gesagt, dieses kleine mentale Loch, dieser Blues, in den wir alle immer nach der Tour de France der Männer verfallen, dass wir den so ein bisschen beseitigen konnten, dass wir euch Lust gemacht haben auf die Tour de France der Frauen und dass ihr natürlich dann auch einschaltet, zuhört, mitfiebert und Freude mit der Tour de France der Frauen habt. Ich sag ganz lieben Dank an Clara Koppenburg und Lukas Hasenauer. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke dir. Auch. War schön.
Und ja, ich freue mich auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dann spätestens in 2 Wochen wieder einschalten mit der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut und bleibt gesund.
Tschüss.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.